nicht sucht Anerkennung. Man möchte vielleicht überall im Mittelpunkt stehen. Vielleicht überkompensiert man diesen Mangel auch und hat ein überstarkes Geltungsbedürfnis. Man neigt dazu, anzugeben, zu prahlen. Oder auch entwickelt man einen extremen Ehrgeiz. Nun, bei der Sicherheit geht es darum, dass wir unser Leben grundsätzlich bedroht wissen. Und wir wollen unser Leben erhalten und klammern uns deshalb an alles, was uns Sicherheit geben kann. Das ist vor allem zunächst einmal die Liebe anderer Menschen. Ihre bedingungslose Annahme, das Wissen um die Zugehörigkeit zu primären und sekundären Bezugsgruppen, Familie, Gemeinde, Verein. Alles, was uns hilft, die Zukunft kalkulierbarer zu machen, das gibt uns Sicherheit. Auch könnten wir sagen, alles, was unsere Identität bestätigt oder wenigstens nicht in Frage stellt, gibt uns Sicherheit. Wo es in Bezug auf Sicherheit mangelt, da äußert sich das oft in einer übertriebenen Liebeserwartung, in einem Anklammern an Personen. In Eifersucht vielleicht auch, man erhofft sich Sicherheit von Besitz, es kommt dann vielleicht auch zu Habgier, Geiz. Auch kann es sein, dass sich solche Menschen überkontrolliert und perfektionistisch verhalten, weil Fehler sie angreifbar machen und weil sie die Sicherheit bedrohen. Das nur ganz grundsätzlich mal zu dem, was ich meine, was den Menschen primär antreibt, sind diese Grundbedürfnisse. Und nun etwas über den Ursprung und die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse. Die Frage nach dem Ursprung dieser Bedürfnisse führt uns direkt in die ersten Jahre der Existenz des Menschen zurück, in den Garten Eden. Es ist nämlich keineswegs so, dass diese Bedürfnisse ein selbstverständlicher Teil unserer Geschöpflichkeit sind. Ein Bedürfnis zeigt ja immer an, dass ein Mangel vorliegt. Also, wenn ich satt bin, habe ich kein Bedürfnis nach Essen. Ein Bedürfnis setzt immer einen Mangel voraus. Und der Mensch ist ja ursprünglich vollkommen geschaffen. Da war zunächst einmal kein Mangel da. Wobei das ein objektiver Mangel sein kann oder auch ein subjektiver Mangel, ein empfundener Mangel, das ist egal. Was einen Menschen bestimmt, ist ohnehin nicht die Wirklichkeit an sich, sondern seine Wahrnehmung, seine Bewertung dieser Wirklichkeit. Aber nun wurde der Mensch ja zunächst als vollkommenes Wesen geschaffen, da war kein Mangel, da war kein objektiver Mangel und auch kein subjektiver, kein eingebildeter Mangel. Der Mensch wusste sich im Bilde Gottes geschaffen, er konnte sich mit seinem Schöpfer identifizieren. Er konnte sich in ihm wiedererkennen. Und weil er an sich keinerlei Mangel gefunden hat, konnte er sich Gott in völliger Unschuld und Unbefangenheit nähern. Nun, was hat die Schlange getan? Sie tat genau das, was heute moderne Werbepsychologen auch tun. Sie redete Adam und Eva einen Mangel ein, um in ihnen ein Bedürfnis zu wecken. Das war ja erstmal die Voraussetzung, dass sie bereit waren, das zu tun, was sie tun sollten, den Ungehorsam zu leisten. Dass sie erstmal meinten, einen Mangel zu sehen und ein Bedürfnis hatten. Und dann war das Angebot da, wie das Bedürfnis zu stillen ist. Genauso wird es auch heute in der Werbung gemacht. Erst redet man uns ein, das und das fehlt Ihnen zu Ihrem Glück. Und dann sagt man ja, und wenn du das kaufst, dann hast du das, was dir fehlt. Ich denke, das ist das, was den Menschen letztlich dann ja auch motiviert und das, was auch unsere Konsumgüterindustrie in Bewegung hält. 1. Mose 3, Vers 4 bis 5 heißt es, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und nun sah Eva die Dinge um sich herum plötzlich mit ganz anderen Augen. Und das ist hier auch ein Phänomen, das die Sozialpsychologen durch eine Vielzahl empirischer Untersuchungen belegt haben, dass die Wahrnehmung des Menschen ganz wesentlich von seiner Bedürfnislage mitbestimmt und geprägt ist. Man nimmt nicht das wahr, was wirklich ist. Das ist ein Irrtum, wenn wir meinen, wir nehmen wirklich das wahr, was wirklich ist. Sondern das, was wir wahrnehmen, wird immer interpretiert in unserem Gehirn und wird immer auf der Grundlage unserer Erfahrungen, unserer Bedürfnislage und so weiter interpretiert. Und das ist das, was letztlich wir wahrnehmen dann. Und deswegen ist unsere Wahrnehmung sehr stark beeinflusst von verschiedenen persönlichen, subjektiven Faktoren. Aber das ist nicht mein Thema, obwohl das ein hochinteressantes Thema ist. Auf jeden Fall kann man hier sehen, wie Eva in ihrer ganzen Persönlichkeit angesprochen war. Das heißt hier Vers 6, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war, seine Lust für die Augen, und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Sie war also in Leib, Seele und Geist angesprochen. Sie nahm von der Frucht, gab ihr Mann davon. Und wir wissen, dieser Unglaube und Ungehorsam brachte jetzt genau das in ihr Leben hinein, was sie zuvor fälschlicherweise vermuteten, nämlich Mangel. Jetzt waren sie tatsächlich nicht mehr vollkommen, jetzt hatten sie ihre Vollkommenheit verloren. Sie waren nicht Götter geworden, sondern sie waren in ihrer gefallenen Natur dem Gegenspieler Gottes, dem Satan, näher gekommen. Und dieser Verlust der Vollkommenheit und der Gemeinschaft mit Gott brachte es mit sich, dass sie sich jetzt nicht mehr mit ihrem Schöpfer identifizieren konnten. Vorher war Christus ihre Bedeutung und Sicherheit gewesen. Ich sage es jetzt mal so, ich denke, im Garten Eden ist ihnen auch Christus begegnet. Christus war ihre Bedeutung und Sicherheit gewesen. Mit ihm haben sie sich identifiziert. Er war ihre Identität gewissermaßen. Aber jetzt haben sie das verloren. Jetzt mussten sie eine neue Identität finden, und zwar eine außerhalb von Gott. Und die Schlange hatte ihnen eingeflüstert, ihr könnt sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das heißt, ihr könnt Bedeutung und Sicherheit finden außerhalb von Gott. Ihr könnt eine andere, eine bessere Identität finden, unabhängig von Gott. Und indem sie jetzt auf dieses Angebot einging, brachten sie sich in die Lage, nun ihre Bedeutung und Sicherheit tatsächlich außerhalb von Gott finden zu müssen. Es zeigt sich an den ersten Folgen dieses Falls. Die ersten Folgen waren Furcht und Scham. Das heißt, sie sagten auf die Frage Gottes, wir fürchteten uns und versteckten uns. Und das macht deutlich, sie haben ihre Sicherheit und Bedeutung verloren. Vorher kannten sie keine Furcht, weil Christus ihre Sicherheit war. Sie kannten keine Scham, weil Christus ihre Bedeutung war. Sie waren vollkommen. Sie hatten keinen Grund, sich zu verstecken. Wenn wir wüssten, wir sind vollkommen, da ist überhaupt kein Mangel, nicht der geringste Mangel an uns, dann könnten wir wie gläserne Menschen herumlaufen, dürfte jeder alles von uns wissen. Wir wissen sehr wohl, warum dieser Gedanke ungemütlich ist. Ja? Weil wir eben nicht so vollkommen sind, weil wir sehr wohl um Mangel wissen. Aber im Garten Eden war das so. Da gab es keine Scham. Warum? Weil Scham setzt voraus, dass man um einen Mangel weiß. Und sie hatten den nicht. Aber nachher war Scham da. Sie hatten ihre Sicherheit, ihre Bedeutung verloren. Und das ist der Grund, warum wir uns ja auch diverse Masken zulegen, warum wir uns Selbstbilder schaffen, die uns so darstellen sollen, dass dieser Mangel einigermaßen zugedeckt wird. Selbstbilder, an die wir manchmal dann sogar selbst glauben. Es waren also bei Adam und Eva seelische Bedürfnisse entstanden und nach der Befriedigung dieser seelischen Bedürfnisse strebt der Mensch seither. Ich möchte das an diesem Diagramm deutlich machen. Ja, wir gehen also jetzt wieder von diesen Bedürfnissen aus. Das Bedürfnisse meint eben diese beiden Grundbedürfnisse des Menschen, Bedeutung und Sicherheit. Diese Bedürfnisse schaffen eine Motivation. Motivation heißt, dass der Mensch grundsätzlich eine Energie in sich hat, eine zunächst einmal ungerichtete Energie, die ihn dazu befähigen soll, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Diese Motivation hat aber zunächst einmal, wie gesagt, keine Richtung. Sie sagt uns noch nicht, was wir konkret tun sollen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Sie bekommt ihre Richtung erst durch bestimmte Grundannahmen, gewisse Annahmen, die wir haben darüber, wie man solche Bedürfnisse befriedigen könnte, was geeignet wäre dazu. Diese Annahmen sind erlernt. Das haben wir irgendwie mitbekommen, schon als Kinder, dass gewisse Dinge eben geeignet sind, zum Beispiel uns Bedeutung zu verschaffen oder auch Sicherheit. Und aufgrund dieser Annahmen, dann kommt es zu einem bestimmten Verhalten. Wir tun das, was wir meinen, was geeignet sein könnte. Wir erreichen vielleicht auch das Ziel. Und wir machen die Erfahrung, es kommt tatsächlich zu einer gewissen Befriedigung. Wir haben eine gewisse, den Eindruck, wir haben jetzt Bedeutung, Sicherheit gewonnen. Aber es kommt nur zu einer vorübergehenden Befriedigung. Es kommt zwangsläufig zu einer vorübergehenden Befriedigung und es wird zwangsläufig ein neues Gefühl der Leere wieder auftreten. Warum? Weil auf diesem Weg, das heißt auf den innerweltlichen, auf der innerweltlichen Ebene, diese Bedürfnisse letztlich nicht befriedigbar sind, sich nicht befriedigen lassen können. Immer noch vorübergehend gedämpft werden können, aber nicht wirklich befriedigt werden. Deswegen wird man immer wieder das Gefühl der Leere erfahren, immer wieder werden diese Bedürfnisse drängen, sich zu Wort melden und immer wieder wird man neue Ziele sich setzen, von denen man meint, das könnte es jetzt bringen. Und das ist so die Jagd, auf der der Mensch sich in der Regel befindet, mehr oder weniger stark, je nachdem, wie stark der Bedürfnisdruck ist. Die Frage, wie stark der Bedürfnisdruck ist, hängt natürlich auch davon ab, wie ein Mensch aufgewachsen ist, wie weit er eine gewisse Befriedigung dieser Bedürfnisse schon früh und auch in der Kindheit in seiner ganzen Entwicklung erfahren hat. Aber letztlich ist jeder Mensch unbefriedigt in diesem Bereich und jeder macht diese Erfahrung. Seine Grunderfahrung des Menschen, er strebt nach Befriedigung und er bekommt sie letztlich nicht, jetzt schon angedeutet, wie er diese Befriedigung bekommen könnte eigentlich, aber er sucht sie ja nicht auf diesem Wege. Nicht von Christus her, sondern auf dieser Ebene. Wenn er seine Ziele alle erreicht, was ja sehr selten eher der Fall ist, nur ab und zu gelingt es Menschen, alle ihre Ziele zu erreichen, dann ist er in einer anderen Gefahr. Dann ist er in der Gefahr, auf dieser Schiene zu landen, in der existenziellen Verzweiflung bis hin zum Selbstmord. Ein Beispiel wäre etwa, wären manche Prominente, könnte man hier anführen, die alles das erreicht haben, von dem wir vielleicht denken könnten oder die Menschen im Allgemeinen denken, das müsste das Glück bringen. Wenn ich das hätte, dann wäre ich glücklicher. Ein Elvis Presley, der hat alles gehabt, nicht? Ruhm, Geld, Erfolg, die Frauen sind ihm nachgelaufen. Dem fehlt ja eigentlich überhaupt nichts, kann man sagen, von den Dingen, von denen sich die Menschen schlechthin das Glück erhoffen. Und doch wissen wir, sein Ende war letztlich von Verzweiflung gekennzeichnet. Er hat sich mit Tabletten, mit Fressen auch, hat er sich selber zugrunde gerichtet. Es war auch eine Form von Selbstmord. Nun möchte ich zu dem Punkt kommen, falsche Grundannahmen, Ziele und Prioritäten. Ich möchte also auf diesen Punkt jetzt ein bisschen näher eingehen. Grundannahmen. Ich möchte beispielhaft mal ein paar solcher Grundannahmen anführen, die weit verbreitet sind und die geeignet sind, einen Menschen für Depression und Traurigkeit zu disponieren. Ein Mensch, der diese Grundannahmen hat und von diesen bewegt ist, ist gefährdet in Bezug auf Depressionen zum Beispiel. Erstens, um glücklich zu sein, muss ich bei allem, was ich unternehme, Erfolg haben. Und das sind Menschen, die können es nicht ertragen und nicht verkraften, Misserfolg zu haben. Die nehmen das gleich als eine völlige Abwertung ihrer eigenen Persönlichkeit, wenn sie Misserfolg erleben. Nun wissen wir ganz genau, kein Mensch kann immer und ausschließlich nur Erfolg haben. Jeder wird Misserfolg erfahren. Also ist er hier auf jeden Fall in Gefahr. Oder eine Grundannahme, um glücklich zu sein, muss ich von allen Menschen akzeptiert werden. Auch das ist nicht möglich, dass man von allen Menschen akzeptiert ist. Und solche Menschen sind, die können es nicht verkraften, irgendwo mal eben abgelehnt zu sein, klammern sich einander an, versuchen sich anzubiedern, versuchen anderen Menschen alles recht zu machen, um ja nicht Ablehnung zu erfahren. Auch die sind sehr gefährdet. Eine dritte Grundannahme, wenn ich einen Fehler mache, bedeutet das, dass ich unfähig bin. Also der Perfektionist, der einfach seine Sicherheit darin sucht, dass er fehlerlos ist und dass er in keiner Weise angreifbar ist und nicht in Frage gestellt werden kann. Es muss alles perfekt sein. Aus der Angst, eben auch dann seine Sicherheit und Bedeutung zu verlieren. Viertens, ich kann ohne dich nicht leben. Auch eine gefährliche Grundannahme. Man bindet sich an einen bestimmten Menschen, vielleicht der Ehepartner, das Kind, wie auch immer, Eltern. Man hat diese Grundannahme, ich kann ohne dich nicht leben. Ich möchte gleich sagen, das sind nicht bewusste Annahmen unbedingt, sondern das sind gewisse kognitive Strukturen, von denen wir her leben, unser Leben gestalten, diese Grundannahmen. Aber wenn ein Mensch, der diese Grundannahme hat, nun einen Verlust erfährt, den Verlust dieser Person zum Beispiel, dann wird er sich sehr schwer tun, mit seiner Trauer klarzukommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass seine Trauer pathologisch entgleist, dürfte sehr hoch sein. Und dass er depressiv wird oder vielleicht sogar psychotisch. Fünftens, wenn jemand anderer Meinung ist als ich, bedeutet das, dass er mich nicht mag. Der Rechthaber, der es einfach nicht verkaufen kann, dass jemand etwas anders denkt als er. Und der das gleich als persönliche Ablehnung erfährt, wenn jemand eine andere Meinung vertritt. Und sechstens, mein Wert als Mensch hängt davon ab, was andere von mir denken. Man ist dann ganz stark außen geleitet und orientiert sich an den anderen Menschen und versucht überall möglichst ins Schema zu passen. Und solche Grundannahmen sind gewöhnlich in extreme Begriffe gefasst, sie führen aber auch zu extremen Schlussfolgerungen. Gewöhnlich werden sie angewandt wie Syllogismen. Ein Syllogismus besteht aus drei Teilen, einer Hauptprämisse, einem speziellen Fall und schließlich der Schlussfolgerung. Die Hauptprämisse könnte zum Beispiel heißen, wenn ich keine Liebe habe, bin ich wertlos. Das wäre die eigentliche Grundannahme, die nicht bewusst ist. Der spezielle Fall wäre dann, meine Mutter liebt mich nicht. Die Folgerung, die man daraus sieht, ich bin wertlos. Natürlich wird man diese Gedanken nicht in einem solchen Dreisatz äußern. Die Hauptprämisse ist, wie gesagt, schon Bestandteil der kognitiven Organisation eines Menschen und wird auf die jeweiligen Umstände angewandt. Aber bewusst ist man sich der Schlussfolgerung. Solche Grundannahmen werden in Situationen angewandt, die sich auf die jeweiligen, auf verschiedene Themen beziehen, zum Beispiel typische Themen sind Annahme oder Ablehnung, Erfolg oder Misserfolg, Gesundheit oder Krankheit, Gewinn oder Verlust. Sie werden im Lauf der Persönlichkeitsentwicklung erlernt. Sie können auf oft gehörte Erziehungsgrundsätze zurückgehen. Sie können von Haltungen und Meinungen der Eltern, Lehrer oder Gleichaltrigen übernommen worden sein. Sie können auch auf Kindheitserlebnisse oder irgendwelche Beobachtungen zurückgehen. Viele dieser Annahmen basieren auch auf Familienregeln. Viele dieser fehlangepassten Grundannahmen sind kulturell noch verstärkt. Ich bringe gern das Beispiel von dem Generalmotto der Schwaben. Ich habe ja eigentlich ziemlich lange im Schwabenland, ich glaube 15, 16 Jahre im Schwabenland gelebt. Und das Generalmotto ist sicher einigermaßen bekannt. Es gibt hier unter uns bestimmt auch Schwaben, die wissen es, denke ich. Schaffer, Schaffer, Häuslerbauer und dann auch der Mädlerschauer. Also, was dahinter steckt, ist eben das, dass man eigentlich sehr stark schon als Kleinkind irgendwo lernt, ein rechter Mensch, der hat auch ein eigenes Haus. Und ohne eigenes Haus ist er eben noch kein rechter Mensch. Zumindest auf dem Land ist es so. Da ist er diesem Druck ausgesetzt. Das ist ein kultureller Druck, der da ist. Und so bekommt der kleine Säugling schon einen Bausparbrief angelegt, damit er dann später ganz bestimmt sein Häusle hat. Und er hat es auch und er schafft es auch. Er erreicht dieses Ziel. Das ist also so eine Grundannahme, die kulturell verstärkt ist. Oder ich kenne einen jungen, sehr neurotischen jungen Mann, der ganz offensichtlich von der Grundannahme ausgeht, ich kann nur Annahme finden, wenn ich um die Gunst der anderen buhle. Und das tut er dann auch kräftig. Und das Drama ist, dass er damit letztlich nur immer das Gegenteil erreicht. Die Leute lehnen ihn ab, weisen ihn ab, weil die das nicht verkraften können, weil man das einfach nicht mag. Es leuchtet ein, dass solche Grundannahmen auch unsere Zielsetzungen, unsere Prioritäten bestimmen und festlegen. Hinter falschen Zielsetzungen und Prioritäten stecken immer auch entsprechende Grundannahmen. Die Ziele, die wir als bedeutsamer ansehen für unsere Identität, die werden auch eine höhere Priorität bekommen. Wenn also zum Beispiel ein junger Mann die Grundannahme hat, er müsse bei den Mädchen gut ankommen, nur dann könne er Bedeutung haben, wird er stark motiviert sein, etwas dafür zu tun. Nun, was er konkret tun wird, das hängt vielleicht davon ab, welche Handlungen er für geeignet findet, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn er etwa hört, dass er dazu einen muskulösen Körper haben sollte, was wird er dann tun? Dann wird er vermutlich Bodybuilding betreiben und dem Bodybuilding eine sehr hohe Priorität einräumen. Er wird vielleicht 3 oder 4 Mal wöchentlich ins Fitnessstudio gehen und sich und hart trainieren. Nun, es wird diesem jungen Mann kaum bewusst sein, dass es ein Teil seiner Identität ist, dass die jungen Mädchen ihm nachlaufen. Er würde uns deshalb das auch kaum mitteilen können, wenn wir ihn fragen würden. Wenn wir allerdings fragen würden, warum er so hart trainiert, dann würde er sagen, ja, weil ich einen muskulösen Körper haben möchte. Wenn wir vielleicht weiter fragen würden, warum er denn einen muskulösen Körper haben will, dann würde er vielleicht antworten, dass das bei den Mädchen gut ankomme. Würden wir noch weiter fragen, warum er denn bei Mädchen gut ankommen möchte, dann wird er vermutlich die Schulter zucken und sagen, ja, das ist auch eine gute Sache. Ne? Aber er wird er sicher nicht sagen, weil das zu meiner Identität gehört. Dessen wird er sich nicht bewusst sein. Aber von hier aus auf die eigentliche Grundannahme zu schließen, dürfte für den Seelsorger nicht mehr allzu schwer sein. Wir sehen also, dass das Tun des Menschen, soweit es nicht nur der Befriedigung der körperlichen Bedürfnisse dient, sondern einfach auch dem Genuss, das zähle ich jetzt mit zu den körperlichen Bedürfnissen, dass dieses Tun fast immer auf diese beiden seelischen Bedürfnisse, Bedeutung und Sicherheit bezogen ist. Letztlich geht es immer um die Weiterentwicklung und Absicherung unserer eigenen Identität. Wenn ein Mensch sich bekehrt, erhält er eine neue Identität. Jetzt ist Christus seine Bedeutung und Sicherheit geworden. Er ist ein Gotteskind geworden. Ein in den Augen Gottes heiliger, gerechter, vollkommener Mensch. Das ist objektiv so. Ob es allerdings auch subjektiv Wirklichkeit wird, das ist eine andere Frage. Ob er das fassen kann, ob er das annimmt als seine persönliche Identität und von dem her lebt und sein Leben gestaltet, das ist eine ganz andere Frage. Aber ganz entscheidende Frage. Wir werden uns dieser Frage im dritten Themenbereich und im letzten Themenblock nachgehen. Durch Bekehrung und Wiedergeburt kann und wird normalerweise eine kognitive Neuorientierung Platz greifen. Die Bibel spricht davon, dass wir unseren Denksinn ändern. Umsinnen, etwa indem wir alle unsere Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Der Heilige Geist wird uns mittels des Wortes zunehmend korrigieren, wird uns neue, bessere Grundannahmen aufzeigen. Eine solche hilfreiche Grundannahme, hilfreich zum Beispiel gerade zur Bewältigung von Leid, wäre etwa die Aussage Römer 8, 28. Ich denke, es ist den meisten bekannt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Nun, wer das im Glauben für sich selber ganz persönlich ergreifen und in Anspruch nehmen kann, der wird darin eine starke Kraft finden gegen alle Widernisse, denen wir in dieser gefallenen Welt immer wieder ausgesetzt sind. Eine andere wesentliche Grundannahme für den Christen finden wir in Matthäus 6, 33. Das heißt, trachtet aber zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das sind, wie gesagt, auch das ist wieder ein Wort, das nur dann für einen ganz persönlich zur Hilfe wird, wenn ich das glaube, wenn ich das für mich annehme, mich damit eins machen mit einem solchen Wort. Und danach handle. Das heißt, die Sache Gottes zur eigenen Sache mache und damit zur Hauptsache mache. Dann werde ich die Wahrheit dieses Wortes erfahren. Und ich nehme an, da können einige hier auch einiges darüber berichten. Aber wie gesagt, die Wirksamkeit dieser Grundannahme, oder auf in der Bibel wird es dann heißen Verheißung, die wird nur dann erfahrbar, wenn wir sie im Glauben von unserem Gott einfordern. Nun etwas über die falsche Identität. Da kommen wir zum zweiten Punkt. Zunächst, was ist das Identität? Vielleicht sollte ich diesen Begriff Identität erstmal definieren. Ich wähle ganz bewusst eine sehr einfache Definition. Nicht, weil ich den Zuhörern hier nicht zutraue, mehr auch was Schwieriges zu verstehen, sondern weil das ja eigentlich auch eine ganz einfache Sache ist im Grunde. Man soll nichts komplizierter machen, als es in Wirklichkeit ist. Im Grunde können wir sagen, Identität ist nichts anderes wie meine ganz persönliche Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und diese Frage stellt sich jeder irgendwo, wer bin ich? Es handelt sich dabei um eine ganz subjektive Überzeugung. Wobei jede Überzeugung sowohl einen kognitiven, also mehr etwas, was mehr mit dem Verstand zu tun hat, Anteil hat, als auch einen affektiven Anteil, was mehr mit dem Gefühl zu tun hat. Beide Verstandes- und Gefühlsmomente stecken in einer Überzeugung drin. Wir sprechen entsprechend dann auch vom Selbstbild. Das ist also das Bild, das ein Mensch von sich selbst entwickelt hat. Das wäre mehr die kognitive Seite der Identität. Die affektive Seite ist dann das Selbstgefühl. Das wäre mehr die gefühlsmäßige Befindlichkeit, die ein Mensch erlebt, wenn er es mit sich selber zu tun hat, wenn er mit sich selbst konfrontiert ist, wenn er über sich selbst nachdenkt. Nun, wie sich das im Einzelnen dann aufbaut, das können wir hier nicht näher behandeln. Aber jedenfalls können wir sagen, wir liegen mit unseren Selbstbildern mehr oder weniger weit neben der Wirklichkeit. Wir sind sehr bestrebt, uns einen Anstrich zu verpassen, der uns anders erscheinen lässt, als wir tatsächlich sind. Etwa vielleicht so, wie es dieser Elefant macht. Aber wir merken schon, der kann sich noch so hübsch anmalen, er wird kein Zebra sein, er ist letztlich doch erkennbar als Elefant. Manchmal können wir anderen Leuten was vormachen, können sie auch täuschen. Das mag vielleicht eine Zeit lang gelingen, aber letztlich können wir uns selbst nicht auf Dauer täuschen. Und wenn wir das tun, dann nur auf Kosten eines Realitätsverlustes, der in die psychische Störung führt. Ich habe gesagt, dass es das eigentliche Problem des Menschen ist, dass er seine Identität in Christus, die er von seinem Ursprung her hatte, verloren hat. Dass er nun versucht, sich eine neue Identität ohne Christus zu schaffen. Und das gilt übrigens grundsätzlich auch für bekehrte Christen. Zumal die alte Identität ein Teil dessen ist, was die Bibel Fleisch nennt. Und das haben wir immer noch in unserem Leben und werden wir auch behalten bis zu unserem Tod. Also liegt das immer noch als Möglichkeit drin, wo wir so wie die Schrift sagt, fleischlich wandeln als Christen und fleischlich gesinnt sind, werden wir von diesem autonomen Selbst her leben. Da wird auch immer wieder diese alte, falsche Identität uns bestimmen. Jetzt wollen wir uns dieser falschen Identität näher zuwenden, wollen sie mal genauer betrachten. Und zwar durchaus auch mal durch die Brille der Psychologen, die nämlich gerade auf diesem Gebiet interessante Dinge beschrieben haben, durch gerade in der Sozialpsychologie, durch entsprechende Forschung, und haben das Ich des Menschen, dieses Ich, das sich so gern selbst belügt, genau unter die Lupe genommen. Und da wird uns ein Stück weit ja auch der Spiegel vorgehalten, was uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so gefallen mag. Wann ist eigentlich die Dreiviertelstunde rum? Ja. Ja, ich gucke, dass ich möglichst weit komme, sonst komme ich nicht durch. Also noch diesen Punkt 2.2. Ich möchte erst einiges sagen über die Lebenslügen. Es gibt im menschlichen Auge einen Punkt, und zwar da, wo die Sehzellen eintreten in das Auge. Auf dem Augenhintergrund befinden sich keine Sehzellen. Da hat der Mensch so etwas wie einen blinden Fleck. Das heißt, wir würden alle ein Loch in unserer Wahrnehmung haben, wenn dieses nicht durch das andere Auge kompensiert würde. Aber diese Tatsache im physischen Bereich hat man einfach als Metapher genommen, also eine physiologische Metapher für ein weitaus komplexeres psychologisches Problem, nämlich die blinden Flecke in unserer Wahrnehmung, in der Wahrnehmung unserer eigenen Realität. Das ist das, wofür der Dramatiker Henrik Ibsen den Begriff Lebenslügen prägte. Lebenslügen entstehen, wenn Menschen den oft brutalen Wahrheiten ihres Lebens nicht ins Auge sehen können oder wollen, wenn sie diese Wahrheiten übersehen, vielleicht verfälschen und umfunktionieren. Lebenslügen sind gelebte Lügen. Das sind Lügen, die den Betroffenen meist selbst, die sie selber glauben oder glauben wollen. Lebenslügen können beispielsweise auch die Form eines Familienmythos annehmen. Gerade wenn man es mit Suchtkranken zu tun hat, merkt man, fällt einem immer wieder auf, wie die Familie der Suchtkranken mit dem Suchtproblem umgeht. Die Probleme werden geleugnet, verharmlost, mit bestimmten feststehenden Formulierungen zugedeckt und so weiter. Das ist eine Art Familienmythos, eine Familienregel zum Schutz dieses Familiengeheimnisses könnte zum Beispiel lauten, erstens, bei uns ist alles in Ordnung, zweitens, erzähl bloß keinem was davon. Unerträgliche Wahrheiten, die durch die Lebenslügen unter den Teppich gekehrt werden, gefährden das Selbstbild und das Selbstgefühl. Der Mensch umgibt sein Ich, sein Selbst, mit einem Schutzwall von Meinung und Überzeugung über sich selbst, die letztlich alle nur den Zweck haben, die eigene Identität abzustützen. Nun, es sammeln sich ja im Lauf unserer Biografie eine Reihe von Ereignissen an die wir uns nicht gerne erinnern. Die bedrohen unser Selbstbild, die passen nicht hinein, die werden deshalb abgewehrt. Dostojewski schreibt in seiner Erzählung Aufzeichnungen aus einem Kellerloch, dass es im Leben eines jeden Menschen Dinge gibt, die er nur seinen besten Freunden erzählen würde. Und dann, sagt er, gibt es auch Ereignisse, die würde man noch nicht mal seinem besten Freund anvertrauen, sondern nur sich selbst. Und schließlich gibt es noch Dinge, die man noch nicht mal sich selbst zugesteht. Und er sagt, Erlebnisse dieser letzten Art habe jeder Mensch irgendwo in seinem Gedächtnis versteckt. Diese Einsicht wird deutlich gemacht in dieser Fensterdarstellung. Wo das Leben aufgeteilt ist in diese vier Bereiche, und zwar unter diesem Aspekt, ob dieser Bereich dem uns selbst bekannt ist oder auch anderen bekannt ist. Und dann kann man unterscheiden, kann man zwischen einem Bereich der freien Aktivität, so nennt man den, das wären einfach alle Dinge, die öffentlich sind, die jeder weiß, die ich selber weiß, die auch die anderen von mir wissen. Oder zumindest ein gewisser gewisse Menschen wissen das von mir. Nicht jeder weiß gleich viel, aber es gibt Menschen, die das wissen. Und das ist also insofern öffentlich. Der Bereich der freien Aktivität. Und dann gibt es eben diesen Bereich, den ich eben angesprochen habe, den Bereich des blinden Fleckes. Und das sind Dinge, die zwar den anderen bekannt sind, die sie an mir wahrnehmen, die ich selber aber nicht weiß, die ich selber eben nicht wahrnehme. Da gibt es vielleicht den rechthaberischen Menschen, der jeder, der mit ihm zu tun hat, der merkt, dass der Mensch rechthaberisch ist, nur er selber nicht. Er selber ist der Meinung, alle anderen sind rechthaberisch, weil sie ihm dauernd widersprechen. Oder einer, der so geltungsbedürftig ist und immer im Mittelpunkt stehen möchte, überall wo er ist, drängt er sich sofort in den Vordergrund, Mittelpunkt. Jeder merkt das, jeder stößt sich dran, nur der selber merkt es nicht. Das sind so die blinden Flecke. Dann der Bereich des Vermeidens und Verbergens. Dinge, die mir selbst bekannt sind, aber anderen nicht. Das wäre so der Intimbereich, wo ich sage, na, also da möchte ich niemand reingucken lassen. Das geht niemand was an. Hat jeder in seinem Leben. Ja. Hat man ja auch ein gewisses Recht dazu. Aber das ist auch da. Und dann gibt es diesen Bereich der unbekannten Aktivität. Das wären Dinge, die weder mir noch anderen bekannt sind. Das wäre das, was man eigentlich so mit Unbewussten auch meint. Ibsen schrieb, nimm dem Durchschnittsmenschen seine Lebenslüge und du hast ihm sein Glück weggenommen. Ja. Es wäre manchmal äußerst brutal und es wäre gar nicht ratsam, auch in der Seelsorge einem Menschen seine Lebenslüge sofort einfach wegzunehmen, einfach brutal die Wahrheit zu sagen. Er muss natürlich in die Wahrheit geführt werden, schon klar. Aber wenn man es einfach so ihm auf hinknallen würde, könnte ihn das total zerstören. Manche Menschen könnten nicht mehr leben, wenn ihnen das weggenommen würde. Manche sind dadurch in den Selbstmord getrieben worden. Weil das gewissermaßen die Stütze ist, an der sie sich noch festhalten. Das ist ihre Identität. Und wenn das weggeht, dann bricht alles zusammen. Ich mache jetzt weiter mit dem Punkt 2. Zwei Illusionen. So einige, ich möchte drei solche Illusionen ansprechen, die sehr häufig sind, sehr verbreitet sind und die man auch sozialpsychologisch untersucht hat. Das ist zunächst einmal die Illusion der Kontrolle. Man hat festgestellt, dass es ein sehr starkes psychologisches Motiv ist, das aus dem Sicherheitsbedürfnis heraus erwächst, dass der Mensch persönliche Kontrolle hat. Das heißt, den Eindruck hat, das Gefühl hat, ich habe mein Leben irgendwie im Griff, ich habe die Dinge im Griff, ich habe Kontrolle über die Dinge in meinem Leben. Die Vorstellung, nur ein Spielball des Schicksals zu sein, ein willenloser Spielball oder einfach dem Schicksal ausgeliefert zu sein, ist einem denkenden Lebewesen nicht zuwider. Wir sehen uns gerne als Schmied unseres Glücks, wir sehen uns gerne als Herrn über unser Leben. Und es wurde festgestellt in der Forschung, durch die Forschung von Professor Seligmann zum Beispiel, dass die Einsicht, dass man keine Kontrolle mehr hat über entscheidende Ereignisse in seinem Leben, einen Menschen direkt in Depressionen stürzt. Er hat sogar das als das eigentliche, wesentliche, den wesentlichen Grund für Depressionen bezeichnet. Dass man das Gefühl der Hilflosigkeit hat, des Ausgeliefertseins hat. Dieses Bedürfnis nach Kontrolle geht so weit, dass Menschen sich vormachen, sogar noch da am Drücker zu sein, wo ganz objektiv nur der Zufall waltet. Also ein ganz harmloses, simples Beispiel. Vielleicht haben wir auch beim Würfelspiel das selber schon praktiziert oder gesehen, dass man dann irgendwelche seltsamen, abergläubischen Verrenkungen macht, meint, damit das Würfelglück beeinflussen zu können. Nun, die Illusion der Unverwundbarkeit. Luther hat mal gesagt, dass wir mitten im Leben vom Tode umfangen sind. Nun, wer wüsste das nicht? Wir wissen das schon. Und doch ist es so, dass sich die meisten Menschen mit einem unbewussten psychologischen Winkelzug um diese Wahrheit oder Einsicht herumdrücken. Dabei hilft man sich eben mit solchen Gedanken, mir passiert schon nichts, es trifft immer die anderen. So eine innere Stimme, die uns einlullt. Die Gewissheit, dass man genauso verletzlich ist wie alle anderen, wird im Innersten einfach ignoriert. Man wähnt sich im Vergleich zu seinem Nächsten gegen alle Widernisse doch ziemlich immun. Jedes Ungemach, das dann ins Leben kommt, das einem widerfährt, provoziert dann auch unweigerlich die verbitterte Frage, warum gerade ich? Und diese Frage, warum gerade ich, macht es offenbar, dass man vorher unbewusst die Überzeugung hatte, dass die anderen die geborenen Opfer sind. Ja, also wenn man davon ausgeht, dass tatsächlich ein Viertel der Menschheit irgendwann im Leben Krebs bekommt, dann müsste ich doch eigentlich eher denken jetzt, warum eigentlich nicht ich? Warum bin ich eigentlich noch nicht Krebs geworden? Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich sehr hoch, dass ich es bekomme. Aber wenn ich es bekomme, nicht, dann ist es auch so, dass die allermeisten Menschen sagen, ja, warum gerade ich? Ja. Man lebt in einer Illusion. Ein Beispiel, ein Versuchsleiter legte seinen Probanden die Lebenserwartungstabellen einer großen Versicherungsgesellschaft vor. Die Teilnehmer sollten dann diese Tabellen erst einmal durchziehen und dann sollten sie selber eine Schätzung darüber abgeben, wie viele Jahre sie selber noch zu leben haben oder glauben noch zu leben zu haben. Mit größter Gewissheit peilten die meisten für sich selber 10 Jahre über den Durchschnitt an. Also das heißt, entgegen aller Wahrscheinlichkeit halten sich die Menschen eben doch für ziemlich unverwundbar. Und konsequent schätzen sie dann auch die Risiken des Lebens viel zu gering ein. Jedenfalls, wenn es um sie selbst geht. Das ist nicht ungefährlich, denn in dem Maß, wie sich der Mensch für unverwundbar hält, lässt er auch die gebotene Umsicht außer Acht, zum Beispiel in Gesundheitsfragen. Aber was ja noch schlimmer ist, diese Illusion verhindert auch wirkungsvoll, dass Menschen sich rechtzeitig mit der Frage nach dem Tod und auch nach dem Ziel ihres Lebens auseinandersetzen. Das ist diese Illusion. Dann eine weitere noch, die Illusion der Vermeidung. Man könnte diese Illusion auch so bezeichnen, es ist alles in Ordnung. Untersuchungen von Michael Goldstein an der University of California haben ergeben, dass es bezüglich des Umgangs mit Bedrohungen 2 Typen gibt. Gibt es einmal eben die Vermeider, Repressors, und dann gibt es die sogenannten Sensibilisierer oder Sensitizers. Die Sensibilisierer, die gestehen sich eine Bedrohung ein und sie wenden sich hier aktiv zu. Die Vermeider dagegen leugnen diese Bedrohung. Sie handeln also mehr nach dem Motto, erstmal die Augen zumachen und dann wollen wir weitersehen. Vermeider bewältigen Stresssituationen sehr schlecht. Und ihre Vermeidung ist eine sehr unbrauchbare Taktik, mit den Bedrohungen fertig zu werden. In einer Untersuchung mit 30 Frauen, die einen Knoten in der Brust entdeckt hatten, wurde Folgendes festgestellt. Die häufigste Reaktion dieser Frauen war eben Leugnung. Das heißt, sie wollten es einfach nicht wahrhaben, dass dieser Knoten eventuell bösartig sein könnte. Sie führten alle möglichen Gründe an, die das beweisen sollten, dass es eben nicht so ist. Und das Verhalten hatte dann zur Folge, dass der Besuch beim Arzt hinausgezögert wurde, was dann ja auch die Gefahr der Metastasenbildung im Fall einer bösartigen Geschwulst erhöhte. Dieses Vermeidungsverhalten stellt also einen wesentlichen medizinischen Risikofaktor dar. Ich habe von Männern gelesen, die haben während eines Herzanfalls Liegestützen gemacht oder sind Treppen rauf und runter gegangen, nur um sich zu beweisen, dass das eben kein Herzanfall war. Dann komme ich zum nächsten Punkt, falsche Selbstbilder. Auch so etwas, was zu dieser falschen Identität gehört. Wer zunächst einmal Selbstüberhöhung und Selbstüberschätzung. Wir sehen uns und unsere Rolle als größer, wichtiger, schöner, erfolgreicher, als das der Wirklichkeit entspricht. Das heißt, wir sind gewissermaßen Hochstapler vor uns selbst, ohne dass es das bewusst ist. Wir sind der Dreh- und Angelpunkt unserer Biografie. Wir sind die Helden unserer Lebensgeschichte. Unsere Fähigkeiten und Eigenschaften bewerten wir dann eher positiv. Die Fehler und Schwächen spielen wir herunter oder schätzen sie zumindest als nicht so wichtig ein. Ein Beispiel dafür, es gibt kaum einen Autofahrer, der von sich selber nicht glaubt, dass er besser als die meisten anderen fährt. Bei einer Umfrage gaben 90% aller Fahrer an, 90%, dass sie sich für besser als der Durchschnitt hielten. Aber da muss man kein Mathematiker sein, um zu merken, dass da was nicht stimmt. Selbst negative Erfahrungen, also Unfälle, Strafmandate, können diese Selbsteinschätzung nicht zerstören. Erkenntnis übrigens ist egozentrisch organisiert und auch auf die Aufrechterhaltung des positiven Selbstbildes hin ausgerichtet. Alles, was diesem Selbstbild dient, wird festgehalten, das andere wird dem Vergessen anheimgegeben. Da kann es schon sein, dass auch Fehler und Schwächen vielleicht in diese persönliche Geschichtsschreibung aufgenommen werden, soweit sie das Selbstbild abrunden oder ihm sympathische menschliche Züge verleihen. Da kann man dann zum Beispiel schon zugeben, dass man vergesslich ist oder zu Verstand zu tun, kognitiv und affektiv. Wenn die Überzeugung vom eigenen Selbstwert negativ geprägt ist, dann wird es zwangsläufig Rückwirkungen haben auf unser Selbstbild und auf unser Selbstgefühl, das heißt unsere Identität. In der Selbstwertproblematik wurzeln viele psychische Störungen. Ein starker Selbstwertverlust kann sogar auslösend sein für eine psychotische Entwicklung. Ich habe das einmal erlebt in der Psychiatrie, in einem süddeutschen Bezirkskrankenhaus. Da war eine Frau, die war streng katholisch erzogen gewesen, hatte von daher auch moralische Maßstäbe für ihr Leben mitbekommen. Nachdem sie sich dann von ihrem Mann dazu überreden lassen hatte, mit ihm zusammen Pornovideos anzugucken, war gewissermaßen ihre Identität erschüttert, kann man sagen. Es kam zu einem massiven Selbstwertverlust. Ja, ich kann ja nichts wert sein, wenn ich bereit bin, sowas zu tun, so etwa. Die Folge von dem Ganzen war, dass sie einen Wahn entwickelte. Das fing ja dann ganz leicht erstmal an, dass sie meinte, die Nachbarn tuscheln, die wissen bestimmt was, die haben das bestimmt mitbekommen. Und am Ende dann war sie auch der Überzeugung, dass der Bundeskanzler, wenn er im Fernsehen sprach, so mit den Augen zwinkert, der hat mir auch deutlich gemacht, dass er Bescheid weiß. Oder der Nachrichtensprecher, der weiß auch was, der hat auch so seltsam gesprochen. Nicht? So weit kann es dann gehen, das kann sehr tiefreichende Auswirkungen haben. Anzeichen für Unsicherheiten, ein Gefühl der Unvollständigkeit sind zum Beispiel ein häufiger Gebrauch von Statussymbolen, Angeberei, Besserwisserei, auch der Wunsch, andere zu beeinflussen, also Macht zu haben. Solche Menschen können weder sich selbst in Frage stellen, noch können sie sich in Frage stellen lassen. Sie befinden sich in einer ständigen Jagd nach Geltung und Ehre, die suchtartigen Charakter annehmen kann. Man spricht ja nicht ohne Grund von Geltungssucht. Das nächste wäre dann Sinngebung und Ich-Erhöhung durch Konsum. Wir in der westlichen Industriegesellschaft leben ja in einer Konsumgesellschaft. Was der Bundesbürger so durchschnittlich konsumiert, das wäre dem Otto Normalverbraucher der 50er Jahre ja nicht im Traum eingefallen. Ich weiß nicht, wie viel wir von all dem brauchen, was wir verbrauchen. Aber ich denke, vielleicht sicher nicht mehr als 20%. Und hinter dieser ungezügelten Kauflust steckt was? Natürlich wieder unser Identitätsproblem. Der Mensch benutzt Statussymbole, um sich selbst zu erhöhen, so das Maß zu erreichen, das ihm von seinem Selbstbild vorgegeben wird. Das ist hier etwas ironisch dargestellt, ja. Um auf das Maß zu kommen, muss man sich zum Beispiel auf das Statussymbol Auto stellen. Mancher braucht das Auto eben zu diesem Zweck. Dazu ein Zitat aus einem Artikel eines Psychologen in einer Fachzeitschrift. Das ist aus Psychologie heute und das ist kein gläubiger Psychologe, aber das, was er schreibt, hat eine gewisse Richtigkeit. Er schreibt Folgendes. Den Verlust von Sinn und Ziel in der Gesellschaft als Ganzen erlebt der Einzelne als persönliches Versagen, als Verlust von Überzeugungen, Werten und Sicherheiten. Die Folge ist ein chronischer, undifferenzierter und emotionaler Hunger. Also das ist das, was ich mit Bedürfnissen meine. Heute geht es nicht mehr darum, die Impulse und Triebwünsche der Menschen zu kontrollieren und regulieren, sondern ihre Sehnsucht nach Trost, Sinn und Zusammenhang zu manipulieren und zu beschwichtigen. Das geschieht, indem das leere Selbst, also in Anführung, ein sehr interessanter Begriff im auf dem Hintergrund dieses Schemas, das leere Selbst, immer wieder, allerdings nur für den Moment, aufgefüllt wird. Die innere Leere muss ständig mit Konsumgütern, Kalorien, Erlebnissen, Unterhaltung und Politiksymbolen aufgefüllt werden. Auch das Verständnis und die Empathie von professionellen Lebenshelfern kann als Füllmaterial verwendet werden. Jeder, der in der Seelsorge steht, der weiß sehr wohl, dass ein gewisser Prozentsatz der Ratsuchenden eben das zum Ziel hat, ja, Füllmaterial für seine innere Leere zu finden, nicht eigentlich sein Leben zu verändern. Ich hoffe, wir merken das, wenn wir seelsorgerlich im anderen tätig sind und lassen uns nicht dazu missbrauchen. Der nie abreißende Strom von Wahn und Erlebnissen dient dazu, den Schmerz der inneren Leere zu dämpfen. Sehr interessant. Wenn wir das im Zusammenhang sehen mit dem, was ich eingangs gesagt habe über die Bedürfnisbefriedigung des Menschen aus biblischer Sicht. Nur dieser Autor glaubt heute eine Gegenentwicklung ausmachen zu können, einen Trend hin zum Konsumverzicht. Ich weiß nicht, wo er das gesehen hat. Aber selbst wenn es so wäre, dass der Mensch tatsächlich jetzt zu einer neuen Askese kommen würde, was wäre dann diese neue Askese? Anderes als auch wiederum nur Füllmaterial. Auch das kann nur Füllmaterial sein. Letztlich kann ja nichts, kein menschliches Tun, nichts, was aus dem Fleisch kommt, die Leere im Menschen bleiben, füllen nichts, außer eben den Herrn Jesus Christus. Also ist Askese ja auch kein Rezept. Wir brauchen ja nur an die Stoiker denken im Altertum, die Askese auf ihr Banner geschrieben hatten, oder auch die Mönche im Mittelalter. Und da sehen wir das ja. Aber abgesehen von solch falsch verstandener Askese bin ich durchaus der Meinung, dass ein einfacher Lebensstil den Christen heute sehr gut zu Gesicht stehen würde. Die Frage müssen wir uns schon stellen, ob wir denn wirklich wie alle Welt von einem Konsum in den anderen taumeln müssen. In dieser Hinsicht denke ich, da dürften und sollten wir durchaus Aussteiger sein, alternativen Lebensstil praktizieren. Alternativer Lebensstil würde dann allerdings für uns heißen, auf Statussymbole zu verzichten, auf unnötigen Konsum zu verzichten. Wir sollen diese Welt benutzen, keine Frage. Aber wir sollen uns auch nicht von ihr abhängig machen. Aber im Unterschied zu den Aussteigern humanistischer Prägung werden wir diesen alternativen Lebensstil da nicht als Fahne vor uns hertragen und ihn wiederum zur Selbsterhöhung benutzen. Weil alternativer Lebensstil keine Schau ist und sein darf, sondern eine Herzenssache, sollte man auch keinen Aufhebens davon machen. Nun, ein letzter Punkt noch, wenn Christen zu sehr lieben. Interessant, ne? Vielleicht kennen Sie den Titel schon. Da gibt es ein Buch von einer Frau, das heißt, wenn Frauen zu sehr lieben. Davon habe ich das, den Titel übernommen, mehr nicht. Es wird vielleicht schnell klar, was ich damit meine. Die Agape-Liebe, die göttliche Liebe, ist jedenfalls nicht gemeint. Sie ist eine Frucht des Heiligen Geistes, einer Weisheit, dass Christus wahrhaftig in unserem Herzen wohnt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das steht jetzt in Römer 5,5. Alles, was wir tun, ist wertlos vor Gott, wenn es ohne diese Liebe getan ist. Anders gesagt können wir alles, was wir aus unserer eigenen Kraft tun, aus eigenen Möglichkeiten tun, aber eben nicht aus Gott, wird letztlich wertlos sein. Was diese Liebe angeht, da kann es kaum passieren, dass wir zu sehr lieben. Aber es gibt natürlich unter Christen auch, wie unter Menschen allgemein, ein Missverständnis darüber, was denn Liebe sei. Ich möchte Liebe definieren. Meine Lieblingsdefinition heißt folgendermaßen: Liebe heißt das Beste des anderen suchen, mit der Anmerkung nach dem Willen Gottes. Und was das Beste des anderen ist, können wir oft schlecht entscheiden. Das Beste des anderen suchen, dann merken wir schon, das hat ja etwas mehr mit meinem Tun zu tun als mit meinen Gefühlen primär. Also wenn der halbwüchsige Sohn der Mutter zum Beispiel die Schuhe hinlegt mit dem Hinweis, dass sie schmutzig sind, was die Mutter unweigerlich als Aufforderung versteht, jetzt ihm die Schuhe zu putzen, dann gebietet es natürlich die christliche Liebe, dass ihr das auch tut, oder? Nein, ich würde sagen, die Liebe würde vielleicht viel eher antworten, ja, lieber Sohn, du bist ja eigentlich alt genug, dir die Schuhe selber zu putzen. Schau, wenn du mal alleine bist, musst du es auch tun. Am besten fängst du jetzt schon an zu üben. Also ich denke, da gibt es ein Missverständnis darüber. Eine weitere Frage, die man ja stellen sollte, bin ich ein Stück zu weit gerutscht. Also es geht hier um das Nicht-Nein-Sagen-Können. Ich denke, das ist ein Problem, das hier zu dieser falschen Liebe gehört, dass man nicht Nein sagen kann. Das ist nicht nur ein Problem von Christen. Das ist sehr verbreitet, dass man, wenn man um etwas gebeten wird, nicht Nein sagen kann. Nun, viele Christen allerdings sind auch der Meinung, dass es auch unchristlich sei, einem anderen seinen Wunsch abzuschlagen. Und dann lassen sie sich in Zwänge bringen, mit denen sie dann letztlich nicht glücklich sind. Aber wo steht in der Bibel eigentlich, dass wir anderen keinen Wunsch versagen dürfen? Liebe heißt das Beste des anderen suchen nach dem Willen Gottes. Wenn man sich eben fragen, ist es das Beste des anderen oder für den anderen, wenn ich ihm seinen Wunsch erfülle? Das lässt sich bei einigem Nachdenken schon negativ entscheiden. Eine weitere Frage könnte man stellen, wenn ich diesem Menschen, der mich jetzt um etwas bitte, seine Bitte erfülle, müssen dann andere Menschen darunter leiden? Unter meiner Unfähigkeit Nein zu sagen, hat mich selten meine Frau leiden müssen. Ich meinte, ich müsste doch jede Anfrage nach einem Dienst mit einem Ja beantworten. Ich hätte öfter mal fragen sollen, wen gilt es jetzt eigentlich zu lieben, den Bruder X, der gerne ein Seminar in seiner Gemeinde hätte, oder meine Frau Christine. Es hat einige Zeit gebraucht, bis ich das begriffen habe. Ich bin dankbar, dass ich so eine liebe Frau habe, dass sie mir nicht einen Laufpass gegeben hat längst, ja, dass sie zu mir hält. Wenn wir es nicht lernen, Nein zu sagen, dann werden wir immer was tun. Wir werden das Dringliche dem Wichtigen vorziehen. Und das Dringliche und das Wichtige sind nicht die gleichen Sachen. Das können sehr verschiedene Sachen sein. Dann werden wir uns in eine ständige Überforderung hineinbringen. Und dann werden wir ständig mit einem schlechten Gewissen herumlaufen. Warum? Weil das Ja-Sagen ja fast immer auf Kosten von jemand anderem geht. Und unsere eigenen berechtigten Bedürfnisse nach Ruhe, Entspannung und nach Gemeinschaft mit dem Herrn werden wir sicher auch vernachlässigen. Und das kann auf Dauer gefährlich werden. So mancher hingegebene Reich Gottes Arbeiter ist schon in einer Erschöpfungsdepression gelandet. Nicht Nein sagen. Ein weiteres Merkmal, was zu dieser falschen Liebe gehört, ist die Codependency oder Co-Abhängigkeit, kann man auch sagen. Ein sehr häufig gebrauchter Begriff heute, besonders in den USA, wo da eine Vielzahl von Büchern zu dem Thema erschienen ist. Codependency ist ein Problem, dem sich der Partner oder Angehörige eines Suchtkranken vor allem gegenüber sieht. Und Suchtkrankheiten sind ja nicht irgend so etwas, was so hin und wieder irgendwo auch mal passiert, sondern sind ja sehr, sehr verbreitet. In den verschiedensten Formen, ja, sind die sehr verbreitet. Ich spreche nicht nur von Alkoholismus oder von Drogensucht. Nun, wenn ein Mitglied der Familie süchtig wird, dann bemühen sich ja die anderen Mitglieder meistens mit viel Anstrengung und Mühe, den Suchtmittelmissbrauch des Abhängigen unter Kontrolle zu bringen. Dann werden verschiedenste Möglichkeiten gebraucht. Man schüttet den Alkohol aus und wirft die Tabletten weg. Man versteckt vielleicht den Alkohol. Man spürt die verschiedenen Verstecke auf. Man trinkt mit oder man bittet, man macht Versprechungen, man fordert, man schimpft, beschuldigt, droht, alles Mögliche. Diese Versuche der Familie, den Alkoholismus, nehmen wir jetzt als Beispiel eines Mitgliedes der Familie in den Griff zu bekommen, bestimmen dann immer mehr das gesamte Denken der Familienmitglieder. Das heißt, der Suchtkranke und eigentlich das Suchtmittel wird zum Zentrum der Familie, zum Mittelpunkt. Immer neue Versuche werden unternommen, immer neue Hoffnung geweckt, immer neue Enttäuschungen werden erfahren. Der Abhängige wird zum Mittelpunkt des Familienlebens. Man behandelt ihn wie ein kleines Kind, dem man die Verantwortung abnehmen muss, der keine Verantwortung tragen kann. Stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad auch. Der Abhängige benimmt sich weitgehend unverantwortlich und auch wie ein Kind. Er lädt die Familie damit ein, für ihn Verantwortung zu übernehmen. Auf der anderen Seite unterstützt die Familie durch die Übernahme der Verantwortung das Trinkverhalten des Abhängigen. Es ist also so, dass durch dieses Verhalten der Suchtkranke gar keinen Grund hat aufzuhören, weil die negativen Folgen seines Verhaltens weitgehend von der Familie ausgebügelt werden. Und der Erfolg solcher Bemühungen ist auf Dauer gesehen gleich null. Und das ist aber sehr häufig, auch bei Christen. Man meint, man muss ihm doch die Stange halten bis zum Gehtnichtmehr. Man muss über alle Probleme aus dem Weg schaffen, die der Mensch durch sein Verhalten schafft. Und das ist ein falsches Verhalten. Da die Liebe heißt, das Beste des anderen zu. Und das Beste ist es für diesen Menschen eben gerade nicht, dass ich ihm seine Probleme wegschaffe, dass ich ihm seine Verantwortung abnehme. Das Beste für ihn ist, dass ich ihm seine Verantwortung übergebe und sage, hier, du bist ein erwachsener Mensch, jetzt lebe mal selbstverantwortlich. Und guck, wie du klarkommst mit deinem Leben und erwarte nicht, dass wir deine Probleme lösen. Ja. Dass man ihn loslässt, dass man ihn einfach loslässt. Nicht meint, man muss ständig irgendwo versuchen, ihn oben zu halten, damit er die Erfahrung machen kann, dass er nicht mehr selbstverantwortlich leben kann. Und das ist so ein Aspekt. Und ein weiterer Aspekt ist dann das Helfersyndrom, das könnte man auch kurz ansprechen. Man spricht heute sehr viel davon. Burnout, ich denke gerade auch in der Lehrerfortbildung wird das hier und da angesprochen worden sein. Das Buch von Wolfgang Schmidbauer ist sehr bekannt geworden, Hilflose Helfer, wo er dieses Helfersyndrom charakterisiert. Er hat es so definiert, das Helfersyndrom ist eine Verbindung charakteristischer Persönlichkeitsmerkmale, durch die soziale Hilfe auf Kosten der eigenen Entwicklung zu einer starren Lebensform gemacht wird. Zugrunde liegt natürlich auch hier wieder, dass dieses Helferbild ein falsches Selbstbild ist, das man sich aufgebaut hat, wo er seine Bedeutung und Sicherheit verschaffen soll und kann. Eine falsche Identität. Ich bin der Helfer. Man braucht das Helfen für sich selbst letztlich. Das sind meistens Menschen, die anspruchslos und bescheiden erscheinen, helfen scheinbar ohne Gegenleistung. Und sie können anderen Menschen nur auf der Hilfe- und Pflegeleistungsschiene begegnen, also immer nur in mütterlicher Weise. Menschen, die so disponiert sind, die werden über kurz oder lang wahrscheinlich einen Burnout erfahren. Wir haben sicher mehr oder weniger alle eine gewisse defizitäre Entwicklung hinter uns. Wenn da nicht durch den Glauben Nachreifung und Heilung geschehen ist, gehen wir mit diesen Defiziten an das Helfen heran. Sei es jetzt in einem sozialen Beruf oder in der Seelsorge. Unsere Defizite, die wir selbst haben, machen uns selbst zu äußerst trostbedürftigen und liebeshungrigen Wesen. Und wir sollen jetzt das, wo wir selbst uns als zu kurz gekommen erleben, wir sollen das den anderen zuwenden. Und da sehen wir, merken wir, da sind ganz klare Grenzen. Und das wird auf Dauer so nicht gehen. Ein Helfer mit einer depressiven Charakterstruktur, der wird sich zum Beispiel schwer tun, die nötige Distanz zum Hilfesuchenden einzuhalten. Er wird ungewollt danach trachten, im anderen seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Aber gerade im Umgang mit seelisch gestörten Menschen ist man ganz einseitig gebender. Da kommt man in Bezug auf die eigenen Bedürfnisse immer zu kurz. Das eigene Liebesbedürfnis kommt hier nicht zum Zug. Und so kann es dann eben bei Christen auch zum Ausbrennen kommen, was sich in typischen Schritten vollzieht, die man so festgelegt hat. Das fängt an mit einer zunächst einmal mit Enthusiasmus. Man geht zunächst mit diesem Enthusiasmus an seine Sache heran. Man hat einen ehrlichen Willen zu helfen, aber meistens auch die Ambition, erfolgreich zu sein, viel zu verändern. Eine Sozialarbeiterin sagte, ich wollte das Gefühl haben, dass man mich brauchte und auf mich angewiesen war. Oder ein Helfer in einer Strafanstalt, ich glaubte, ich könnte die Leute umkrempeln von einer kriminellen Lebensweise zu einer grundehrlichen Existenz. Das sind so Vorstellungen oft, mit denen man an die Sache herangeht. Über kurz oder lang kommt es zur Stagnation, unvermeidlich. Die Arbeit verliert ihren anfänglichen Zauber. Man besinnt sich auf eigene Bedürfnisse. Man stößt überall auf Grenzen seines Wirkens. Man vielleicht so Dinge wie Freizeit, Auto, Freund, Freundin, Familie, Hausbau rücken jetzt mehr in den Vordergrund. Auch die Bezahlung rückt mehr ins Blickfeld. Und die Bezahlung ist gerade in helfenden Berufen wiederum eine Quelle von Enttäuschung, Frustration. Ja? Denn gerade die helfenden Berufe sind in aller Regel unterbezahlt. Dann kommt es dort zu dieser Phase der Enttäuschung. Wenn diese Entwicklung nicht gewendet wird, dann sagt man und denkt, meine Arbeit ist sinnlos. Ich erreiche ja doch nichts. Man geht den Klienten aus dem Weg, wo man nur kann. Man klagt oft über seine Frustration. Manche schützen sich gegen die Erschöpfung und Enttäuschung dadurch, dass sie die Klienten dehumanisieren. Dann werden die anderen zu Fällen abgestempelt. Dann spricht man nur noch vom Herzinfarkt auf Zimmer 106. Man wird zynisch. Als ich vor einigen Jahren meine Mutter eine schwere Gürtelrose hatte und sie hatte sehr starke Schmerzen und wusste sie nicht mehr anders zu helfen, als sie ins Krankenhaus zu bringen. Ich hatte angerufen im Krankenhaus und dann ging ich mit ihr hin, kam auf die Station, sagte die Stationsschwester, ach, das ist die Gürtelrose. Und dann muss ich hier erstmal klar machen, dass das meine Mutter ist. Dann das vierte Stadium schließlich ist das der Apathie. Wenn die Frustration des Helfers chronisch wird, kommt er in dieses Stadium der Apathie, der hält dann nur noch aus finanziellen Gründen an seiner Arbeit fest, tut nur noch das, was unbedingt nötig ist, um die Stelle zu behalten. Also Dienst nach Vorschrift, kann man sagen. Ja, das meine ich, damit wir den Christen so sehr lieben. Und auch das hat mit dieser falschen Identität zu tun. Nun möchte ich einen fliegenden Wechsel vornehmen in das nächste Thema. Ich habe nämlich meine Themen eigentlich als ganzstündige Referate konzipiert. Das heißt konkret, sie dauern in der Regel anderthalb Stunden. Und deswegen passt das jetzt nicht genau mit unseren Dreiviertelstunden Einheiten überein. Ist aber egal. Wir kommen jetzt zum nächsten Thema, pathogene Faktoren in Anlage, Umwelt und Reaktion. Diese falsche Identität, die wir jetzt gerade etwas näher in Augenschein genommen haben, die hat verschiedene Auswirkungen. Die zeigen sich vor allem darin, wie wir über uns selbst denken, wie wir andere einschätzen, wie wir versuchen, unserem Leben Sinn und Fülle zu geben und vor allem auch, wie wir mit widrigen Lebensumständen umgehen. Die falsche Identität ist eigentlich die Quelle psychischer Störung. Und sie wirkt sich sogar bis ins Körperliche hinein aus. Für das Letztere gibt es auch empirische Nachweise. Zum Beispiel las ich von einer Untersuchung von Sarason. Sarason ist ein Pionier auf dem Gebiet der Stressforschung. Er hat im Jahr 92 einige Untersuchungen abgeschlossen, aus denen hervorgeht, dass das Schlüsselelement für einen unter Stress stehenden Menschen das Gefühl der Anerkennung, Bestätigung und Zuneigung ist, das er bekommt. Dieses Gefühl wird laut Sarason Teil der Persönlichkeit und bestimmt das Denken der Menschen, wohin sie auch gehen, was immer in ihrem Leben geschieht. Ohne das Gefühl der Anerkennung, sagt er, ist der Mensch anfällig für Krankheiten und weniger leistungsfähig. Das heißt, dieses Problem der Bedeutung, Bedeutung, wirkt sich bis ins Körperliche hinein aus. Ein anderes Beispiel, wo es um Sicherheit geht. In dem Buch Die Gesundheit der Nationen findet sich ein sehr langfristig angelegter epidemiologischer Überblick über die Sterblichkeit, Lebensdauer der Bevölkerung. Das stammt von dem Forscher Leonard Sagan. das Ergebnis dieser Forschung, es kommt zu einer Verlängerung der Lebensdauer, wenn zwei Faktoren vorhanden sind. Erstens die Unterstützung durch die Gemeinschaft und die Familie. Zweitens die Kontrolle, also das Gefühl, das Schicksal beeinflussen zu können. Beides, sehen wir, sind Dinge, die mit der Sicherheit zu tun haben. Unterstützung durch Gemeinschaft, Familie und das Gefühl, Kontrolle zu haben über sein Leben. Außerdem hat man festgestellt, dass Scheidung wie auch eine schlechte Ehe die Immunreaktion schwächen. Wenn uns das also erstmal klar ist, welche massiven und weitreichenden Auswirkungen unsere Identität auf unser Leben hat, dann fängt man an, diesem Problem auch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ich denke, dass wohl für alle ernsthaften psychischen Störungen eines gesagt werden kann, nämlich, dass sie multifaktoriell bestimmt sind. Nicht ein Faktor, der zu einer solchen Störung führt. Es ist immer eine Mehrzahl von Faktoren, die zusammenwirken. Hier sind die drei Hauptfaktoren aufgezeigt. Das sind Anlagefaktoren, dann Umweltfaktoren und eben dann unsere ganz individuelle Reaktion. Ich möchte auf diese Dinge jetzt eingehen und ich habe das jetzt mal, möchte ich mal ganz knapp behandeln. Das halte ich jetzt nicht so wesentlich für uns, ich möchte mehr über die Reaktion sprechen. Zunächst also pathogene Faktoren in der Anlage. Als Anlage bezeichnet man alles das, was dem Menschen von seiner Erbstruktur bzw. von seiner Geburt her mitgegeben ist. Das müssen nicht immer manifeste Schwächen oder Erkrankungen sein, das können auch Dispositionen für spätere Erkrankungen sein. Ob irgend so eine Disposition später mal sich in einer Erkrankung manifestiert, das hängt dann wiederum von anderen Faktoren ab, von dem Zusammenspiel eben dieser Schwächen mit Erlebnissen und Umweltgegebenheiten. Die Begriffe vererbt und angeboren sagen übrigens nicht dasselbe aus. Vererbt ist nur das, was in der Erbstruktur angelegt ist. Angeboren schließt auch das ein, was zum Beispiel durch vorgeburtliche Einflüsse ins Leben gekommen ist. Also die sogenannte Alkoholembryopathie, eine embryonale Schädigung, die auf den Alkoholkonsum des Vaters oder der Mutter zurückgeht. Das wäre ein Beispiel dafür. Oder die minimale zerebrale Dysfunktion, eine geringfügige diffuse Hirnschädigung, die durch exogene Einflüsse, zum Beispiel Infektionskrankheiten, während der Schwangerschaft, Geburtsschwierigkeiten oder solche Dinge auftreten kann. Das wären solche vorgeburtlichen Einflüsse, die dann, wo man dann sagt, das ist angeboren. Einige Anlagefaktoren sind hier aufgeführt, körperliche und psychische Merkmale, auch zum Beispiel die Intelligenzobergrenze ist etwas, wo man heute annimmt, dass das erblich festgelegt ist, nicht die tatsächlich aktualisierte Intelligenz, sondern nur eine gewisse Obergrenze ist ja wahrscheinlich erblich festgelegt. Hat man sich früher sehr massiv gewehrt in den 60er Jahren, als wir beeinflusst waren von diesem sozialistischen Denken her, da wollte man alles nur auf die Umwelt bezogen wissen, aber das muss man mittlerweile anerkennen, dass hier einiges doch erblich festgelegt ist. Oder auch Hautfarbe, Farbe von Haar und Augen, Temperament, auch psychische Merkmale wie Temperament gehören dazu. Auch gewisse Schwachstellen in der Hirnbiochemie können vererbt sein und sie können zu einem späteren Zeitpunkt zu einer psychischen Erkrankung führen, zum Beispiel zu einer endogenen Depression oder auch einer Schizophrenie, einer Psychose. Die Wahrscheinlichkeit, an einer Zyklothymie zu erkranken, ist in einer Familie, in der schon jemand daran erkrankt ist, 20 Mal höher als in der Durchschnittsbevölkerung. Zeigt also, dass gerade bei den endogenen Depressionen der Erbfaktor sehr ausgeprägt da ist. Ähnlich wie bei der Schizophrenie richtet sich auch in der Forschung zu den endogenen Depressionen die Aufmerksamkeit auf diese Neurotransmitter, chemische Botenstoffe, die für die Übertragung von Nervenimpulsen im synaptischen Bereich verantwortlich sind. Dopamine zum Beispiel oder Noradrenalin und Serotonin. Auch angeborene körperliche Gebrechen können eine psychische Fehlentwicklung begünstigen. Manchmal muss er mit körperlichen Einschränkungen leben, die er von Geburt an mitbekommen hat, zum Beispiel eine Zuckerkrankheit ist, die man schon als Kind hat, wo man schon als Kind sich bestimmten Dingen unterwerfen muss. Das alles hat ja auch Einfluss auf die Entwicklung und auf das Leben. Und nicht jeder schafft es, damit in guter Weise umzugehen. Aber ich möchte diesen Anlageaspekt jetzt nicht so ausführlich behandeln, weil wir auf die Anlage ohnehin kaum Einfluss haben. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man grundsätzlich darum weiß, weil nicht nur damit wir eine Ausrede haben, sagen können, ja, ist halt vererbt, kann ich nichts dafür, sondern dass wir unsere Grenzen auch besser abschätzen können, respektieren können. Ein weiteres wären dann pathogene Faktoren in der Umwelt. Wir leben in einer gefallenen Welt, in einer Welt, in der alles dem Prinzip des Zerfalls unterworfen ist. Jede Ordnung bewegt sich auf Unordnung zu. Braucht man einer Hausfrau nicht zu sagen, oder? Wenn wir nicht ständig putzen, abstauben, aufräumen, dann werden wir irgendwann im Chaos untergehen. Man hat sich noch nie anstrengen müssen, Unordnung zu schaffen. Man muss sich immer noch anstrengen, Ordnung zu schaffen. Die Unordnung kommt ganz von selbst. Ja? Das ist da eben dieses Zerfallsprinzip, das dieser Schöpfung zugrunde liegt, das physikalisch ausgedrückt ist im zweiten thermodynamischen Hauptsatz. Und das, meine ich eben durch den Fall des Menschen, in die Welt gekommen ist. Teil des Todesprinzips, das eingeleitet wurde als Folge des Menschen, als Folge der Trennung des Menschen von Gott. Seither gibt es radioaktiven Zerfall, Mutationen in der Genstruktur von Lebewesen, Krankheit, Tod und so weiter. Seither regiert das Prinzip des Bösen, das Gesetz der Finsternis. Und deswegen kann es gar nicht sein, dass wir in einer heilen Welt aufwachsen und leben. Die heile Welt, der Garten Eden, ist verspielt ein für alle Mal. Wir müssen in dieser Welt leben, in der wir ständig bedroht sind von Unheil, Lieblosigkeit, Zerstörung, Katastrophen, Schicksalsschlägen. Glücklicherweise gibt es ja auch noch manches, was den Garten Eden zumindest erahnen lässt, gerade da, wo Menschen wieder Frieden mit Gott gefunden haben, sehen wir auch noch etwas anderes. Aber keiner von uns hat sich letztlich seine Eltern ausgesucht oder die Familie, die soziale oder wirtschaftliche Situation, in die er hineingeboren wurde. Und mancher hat vielleicht Umweltgegebenheiten hinnehmen müssen, die einer seelisch gesunden Entwicklung zumindest nicht gerade förderlich waren. Wobei ich ja auch einfach nur einfügen möchte, um nicht missverstanden zu werden. Es gibt keinen Determinismus in Bezug auf Kindheitserfahrungen oder Kindheitserlebnisse. Die Theorie von Freud, dass man gewissermaßen fixiert wird durch Kindheitserlebnisse, seiner Charakterentwicklung und festgelegt ist, die können wir auf den Müllhaufen werfen. Die ist längst widerlegt und die kann man eigentlich heute wissenschaftlich nicht mehr vertreten. Das ist einfach nicht wahr. Kindheit ist eben nicht Schicksal, wie es mal in einem Buch gesagt wurde, Kindheit als Schicksal. Das ist nicht so, sondern es gibt, was man mittlerweile in den Blick bekommen hat, eine Vielzahl von Kindern, die in extrem schwierigen Situationen aufgewachsen sind und da nicht krank geworden sind, sondern besonders seelisch stabil. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Aber sind einfach erschwerende Situationen. Das heißt also, man ist nicht festgelegt durch das und auch nicht durch das. Es heißt nicht unbedingt, dass das Leben scheitern muss und dass man psychisch krank werden muss, weil das oder das ungünstig gelagert war im Leben. Absolut nicht. Worauf es ankommt, ganz wesentlich, ist das hier. Das heißt eben die Art und Weise, wie wir mit diesen widrigen Dingen im Leben umgehen. Was machen wir draus? Was macht schon ein Kind draus? Das eine Kind verhält sich so und das andere ganz anders. In der gleichen Familie wachsen zwei Kinder auf und das eine wird total neurotisch und gestört, das andere Kind ist stabil und kommt gut klar. Wir wundern uns, wie kommt das zustande? Nun, das Kind ist auch ein Mensch mit einem freien Willen, kann auch entscheiden, kann auch so oder so mit diesen Umständen seines Lebens umgehen. Das müssen wir einfach auch sehen. Da ist auch Verantwortung da. Also es ist nicht so, dass einer, der neurotisch wird, nur das Opfer seiner Erziehung ist, sondern er ist auch Täter. Er ist nicht ohne Grund, nicht ohne eigenes Zutun so geworden. Das muss man ganz klar sehen. Wir haben heute eine Opfermentalität in der Welt sowieso und leider auch in den Gemeinden, die alles umfasst, umspannt. Wir denken fast nur noch in den Begriffen von Opfer. Wir sind alle Opfer. Und man findet keine Täter mehr heute. Es gibt ein sehr interessantes Buch, leider nur in Englisch, möchte ich aber sehr empfehlen, ist gerade in Übersetzung von Jim Owen, das heißt Christian Psychology's War on God's Word. Also der Krieg der christlichen Psychologie gegen Gottes Wort, können wir im Deutschen so nicht nennen wahrscheinlich, aber ein sehr gutes Buch. Der Untertitel heißt The Victimization of the Believer. Das kann man gar nicht übersetzen. Aber das heißt eigentlich, dass man die Gläubigen immer mehr auch mit dieser Opfermentalität beeinflusst und ihnen einredet, ihr seid doch nur Opfer. Ja? Auch die ganze Dämonologie, die heute in manchen Kreisen in Schwange ist, fördert diese Opfermentalität. Ich bin eben Opfer von irgendwelchen dämonischen Einflüssen. Wir sind immer Opfer, entweder von unseren Eltern, von diesem oder jenem. Man findet kaum Täter. Man muss also schon bis auf Adam zurückgehen, dass man schließlich noch einen Täter findet. Ja, der war an allem schuld, nicht? Der hat angefangen damit, gell? Nun also zu diesem Punkt, pathogene oder gesund erhaltende Reaktion. Diese verschiedenen Sichtweisen stelle ich gerne mit diesem Bild dar, diese Sichtweisen, wie man eben auch ein Fehlverhalten bewerten kann und beurteilen kann. Das ist dieses Bild von einem Mann, der hier einen Stein in einen See wirft. Ja, was ist daran so böse? Nun, dieser See, der hat vorher ein völlig klares Wasser gehabt, ein schönes, durchscheinendes, klares, sauberes Wasser. Ja. Und dann wirft er diesen Stein rein und was passiert? Das Wasser wird trüb. Und jetzt, wenn wir fragen würden, ja, warum ist das Wasser trüb geworden, dann würden wir natürlich sagen, das wäre die erste Antwort, die uns einfällt, weil der einen Stein reingeworfen hat, oder? Der Mann ist schuld. Ja? Wenn ich also vielleicht, was weiß ich, nach der Sonntagmittag, nach dem Gottesdienst, wo ich so ein schönes, heiliges Gefühl im Herzen habe, geistlich mich fühle und nach Hause komme, ja, meine Frau, die stellt dann fest, dass sie was Wesentliches vergessen hat und das Mittagessen nicht auf den Tisch bringen kann. Und ich würde dann vielleicht ausflippen und würde vielleicht ihr gegenüber hart sein und unfreundlich reagieren. Dann könnte ich hinterher mir sagen, ja, das ist ja auch kein Wunder, nicht? Also wenn man so mit den Dingen umgeht und man nicht mal ein gescheites Essen auf den Tisch bekommt, dann muss man doch so reagieren. Könnte ich so? Und so tun wir es auch. So versuchen wir, unser Verhalten sehr häufig zu begründen und zu entschuldigen, letztlich. Wir suchen den Grund in anderen, in der Umwelt, in irgendwelchen äußeren Dingen. Die Umstände, der Stein ist schuld. Ja. Die Bibel sagt was anderes. Sie sagt, nein, nein, nicht der Stein ist schuld. Schuld ist das hier unten, der Schlange im See. Wenn der nicht da wäre, dann könnten die Steine gar nichts bewirken. Ja, das ist kein Problem. Ja. Und wenn die Sünde nicht in meinem Leben wäre, wenn das nicht da wäre, ja, dann könnten mich die anderen auch so provozieren. Sie könnten mich nicht zu einer Sünde verleiten. So wie auch Jesus Christus durch alle Provokationen, die ihm widerfahren ist, die keiner von uns je so wird erleben, so erleben wird, so extrem, er nie zu einer Sünde verleitet wurde. Weil da war nicht diese Sünde in ihm. Also wir müssen das zur Kenntnis nehmen, nicht die Umstände sind es, und nicht die anderen. Wir sind's selber. Das heißt also, es kommt auf die Art der Reaktion an. Wir werden in dieser Welt ständig mit Problemen konfrontiert. Ich sage jetzt einfach mal mit Schwierigkeiten konfrontiert. Das können wir nicht vermeiden. Das gehört mit zu dieser Welt. Wir müssen auf diese Schwierigkeiten irgendwie reagieren. Wir können nicht nicht reagieren. Das muss klar sein. Wenn ich mit etwas konfrontiert bin, ich kann nicht nicht reagieren. Auch ein Nichtstun ist eine Reaktion. Also die Frage ist nicht, ob wir reagieren, sondern wie wir es tun. Das Problem ist nicht eigentlich das Problem. Klingt vielleicht paradox, aber es ist so. Das eigentliche Problem ist nie das Problem, mit dem wir unmittelbar konfrontiert sind. Das ist vielleicht irgendeine Schwierigkeit im Leben. Das eigentliche Problem ist das, was aus einer falschen, sündigen Reaktion, aus einer falschen, sündigen Weise mit Problemen umzugehen, hervorgeht. Das ist das eigentliche Problem, mit dem wir es dann zu tun haben. Häufig reagieren wir eben falsch. Wir setzen falsche, sündige Lösungsversuche ein. Das hat Folgen. In dem Moment, wo wir das tun, haben wir wirklich ein Problem. Ein Buchhalter zum Beispiel, der seine Spielschulden, das wäre jetzt das äußere Problem eines Menschen, dass er seine Spielschulden dadurch los wird, dass er kräftig in die Kasse greift und die Bilanzen frisiert. Der hat damit dieses Problem zunächst einmal scheinbar gelöst. Aber jetzt muss er mit der Angst leben, entdeckt zu werden zum Beispiel, hat also ein inneres Problem, zusätzlich noch mit einem schlechten Gewissen. Und wenn es dann herauskommt, dann hat er noch ein unvergleichlich größeres äußeres Problem dazu. Jetzt muss er nämlich, kommt er vielleicht in den Knast, verliert den Arbeitsplatz, gesellschaftliche Ächtung, Schulden, weil er ja das Geld zurückzahlen muss. Also, das ist sehr häufig, durch falsche Weise mit Problemen umzugehen, kommt es eigentlich erst zu einem Problem. Ganz andersherum gilt es auch, wenn wir in einer guten, richtigen, biblischen Weise damit umgehen, dann wird die Folge sein, dass wir unseren inneren Herzensfrieden bewahren, dass Probleme gelöst werden oder wenigstens keine weiteren geschaffen werden. Es ist also immer wichtig herauszufinden, wie der Ratsuchende mit äußeren Problemen umgeht und mit inneren Problemen, mit Gefühlsproblemen umgeht. Ja, jetzt bereue ich schon fast, dass ich diese beiden Schemata mit aufgenommen habe, aber da sie nun mal schon im Hausmodell sind, muss ich auch darauf eingehen. Nur deswegen, weil es halt ein Zeitproblem ist und weil ich das ein bisschen durchpeitschen muss. Das ist jetzt die Fortführung von diesem Schema, das wir schon gesehen haben, diesem einfacheren Schema. Wir gehen aus von den Grundbedürfnissen, Sicherheit, Bedeutung, sind motiviert zur Befriedigung dieser Bedürfnisse. Wir haben gewisse Grundannahmen, wie das erreicht werden kann. Nun haben wir hier, das ist ein passiver Aspekt, eine Erwartungshaltung. Wir haben immer Erwartungshaltungen in Bezug auf irgendwas, ob sie bewusst sind oder nicht. Wir haben diese Erwartung. Wir haben eine gewisse Erwartungshaltung, die eventuell auf ein Hindernis stößt, nicht sich erfüllt. Wenn eine Erwartung sich nicht erfüllt, dann ist das eingetreten, was wir Enttäuschung nennen. Enttäuschung kennzeichnet dieser Begriff nicht ein Gefühl, wir gebrauchen es manchmal auch dafür, aber hier meint Enttäuschung nicht ein Gefühl, sondern meint, dass man sich getäuscht hat und dass man mit der Wirklichkeit konfrontiert wurde, mit einer anderen Wirklichkeit, und da kommt es zur Enttäuschung. Enttäuschung heißt, eine Täuschung wird weggenommen. Das ist also eine Situation, hat natürlich die Folge, Gefühle zur Folge. Das andere auch, das zielgerichtete Verhalten, wir tun etwas, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Auch das sehr häufig stößt auf ein Hindernis, kommt nicht zum Ziel. Und wenn das geschieht, sprechen wir von Frustration. Frustration meint in der Psychologie, man steuert ein Ziel an und wird gehindert, das Ziel zu erreichen. Typisches Beispiel, man ist auf der Suche nach einem Parkplatz, hat endlich einen entdeckt, da fährt einer raus, man wartet, dass man auch reinfahren kann. Und vielleicht fährt er so raus, dass man blockiert ist, ein anderer kommt von der besseren Ecke her und zack, ist der drin. Ne? Was passiert da? Wie reagieren wir? In aller Regel ärgerlich. Ja. Sehr ärgerlich vielleicht sogar. Ne? Und da ist vielleicht manchmal gut, dass wir nicht eine Pistole, wie es in den USA manchmal ist, eine Pistole greifbar haben, denn irgendwo im Auto. Nicht? Frustration erzeugt Aggression, sagt die Psychologie. Das ist die normale Reaktion auf Frustration. So von einem Menschen. Natürlich nicht ein geistiger Mensch. Der geistige Mensch wird von niemandem ergründet und der wurde nicht untersucht vom Psychologen, sondern der fleischige Mensch. Aber das gilt ja auch für uns. Also, die Folge sind Trauer, Angst, Zorn, Scham. Die negativen Grundgefühle hier. Nun haben wir ein Gefühlsproblem. Ne? Haben wir ein Gefühlsproblem? Was machen wir mit dem? Das ist die Frage. Wir haben also ein äußeres Problem. Äußeres Problem, das ist das Hindernis, das sich uns in den Weg gestellt hat. Wir haben ein inneres Problem. Das sind die schlechten Gefühle, die da entstanden sind. Jetzt haben wir eben auch gewisse Grundannahmen, auch hier wieder Grundannahmen, darüber, wie ein solches Problem bewältigt werden kann. Ich schiebe es mal hoch. Grundannahme darüber, wie eine Bewältigung einer solchen Problematik erreicht werden kann. Auch erlernt. Ja? Das haben wir beobachtet. Es ist nicht von ungefähr, dass von unseren Patienten kann man sagen, 80% mindestens, schätze ich, unserer Patienten, die wir hatten, hatten bereits einen Alkoholiker, einen Trinker zum Vater. Ja? Und sehr viele haben gesagt, als Kinder, ich möchte mal nicht so werden wie mein Vater. Und sie sind doch in die gleichen Bahnen hineingeraten. Das ist sehr typisch. Und warum? Sie haben das irgendwie gelernt. Schon als Kleinkind haben sie gelernt, wie man mit gewissen Problemen umgeht, wenn der Vater eben wütend war und sonnig und verärgert. Was hat er gemacht? Er hat sich ja in die Binde gegossen und alles war paletti. Und das hat er mitbekommen. Das hat sich in ihm irgendwo abgespeichert. Und es lebt er von dieser Grundannahme her. Und tut genau das Gleiche, ganz unbewusst. Obwohl er es eigentlich gar nicht tun möchte. Ja. Also solche Grundannahmen, wie man Probleme bewältigt, haben wir eben auch. Und wir tun dann entsprechendes auch. Eine Bewältigungsstrategie. Das sind die Symptome, die wir häufig haben, einsetzen, das sind die Bewältigungsstrategien. Und dann kommt es zu einer vorübergehenden scheinbaren Bewältigung und eben auch da kann es ja keine dauerhafte Bewältigung sein. Ja, irgendwann wird man wieder nüchtern, ja. Dann sieht die Welt wieder genauso trostlos aus. Und die Probleme sind noch größer, kommt ein Kater dazu und andere Probleme noch obendrein. Also, bleibt man auf dieser Schiene, wenn man sich sagt, ja, also, es hat zwar nicht funktioniert, aber das nächste Mal wird es funktionieren. Und ich muss einfach noch ein bisschen mehr tun von dem Ganzen, dann wird es funktionieren. Typisch. Man muss einfach mehr tun. Immer mehr, immer noch mehr. Man muss einfach mehr trinken, dann funktioniert es. Noch mehr Tabletten nehmen, dann kann ich schlafen. Und wenn ich nicht mehr schlafen kann, dann muss ich eben noch eine mehr nehmen. Dann kann ich wieder schlafen. Und so weiter. Und dann schaut man sich hier mit der Zeit in eine echte Störung hinein. Ein Mechanismus, der sehr grundlegend ist bei der Entstehung von psychischen Problemen. Und möchte ich Wir kommen jetzt zu dem Punkt 3.1, Umgang mit Leid und Enttäuschung. Ich möchte jetzt einfach drei Bereiche herausgreifen und sehen, wie unsere Art und Weise oft ist, mit diesen Bereichen, mit diesen Problemen umzugehen. Es geht hier um diese falschen Problembewältigungsversuche. und wie man vielleicht auch anders besser damit umgehen kann. Das ist der Bereich Leid und Enttäuschung, dann der Bereich Angst und der Bereich Ärger. Das sind so die Haupt, denke ich, Gefühlsprobleme, mit denen wir es zu tun haben. Zunächst also zu Leid und Enttäuschung. Manche Depression, manche Suchtkrankheit sicher auch mancher Rückgang im Glaubensleben, denke ich, hat seine Wurzel in einer Unfähigkeit, mit Leid umzugehen, mit Enttäuschung richtig umzugehen. Ich könnte mir denken, dass hier auch einer der Gründe liegt, warum heute die Depressionen so stark zunehmen, dass man es einfach auch verlernt hat, ein Stück weit mit Leiderfahrung umzugehen. Dass man vielleicht früher mehr Leidensbereitschaft aufgebracht hat, wenn man anders gedacht hat über diese Dinge, wenn man sich selbstverständlicher zum Leben gehörig angesehen hat als heute, wo wir stark humanistisch geprägt sind in unserem Denken und auf Selbstverwirklichung und auf Wohlfühlen ausgerichtet sind und dann es als etwas Schreckliches empfinden, wenn unser Leben mal nicht so ist. Und wir haben dann einfach diese Fähigkeit ein Stück weit eingebüßt, mit Leiden umzugehen. Und ich glaube, das ist sicher ein wesentlicher Grund, zumindest, warum Depressionen heute eigentlich die psychische Erkrankung sind, die im Vordergrund stehen. Nun, wir sind mit Leid unausweichlich konfrontiert, wir können ihm nicht aus dem Weg gehen. Enttäuschungen sind tagtäglich da, in kleinerer Form, manchmal in größerer. Sie sind nicht vermeidbar. Und daher ist es wichtig und unbedingt erforderlich, dass wir lernen, mit diesen Belastungen richtig umzugehen. Ich habe mal drei falsche Strategien herausgearbeitet, die üblicherweise zur Anwendung kommen. Und ich möchte diese drei falschen Strategien an einem Beispiel aufhängen, einem ganz simplen Beispiel, weil sich das oft besser einprägt. Haben wir das so gedacht. Das sind zwei Brüder. Der jüngere dieser beiden Brüder hat also eine Wasserpistole und der bespritzt den Eltern damit. Das ist eine unangenehme Geschichte. Ne? Und wir nehmen das jetzt einfach mal als Beispiel, als Symbol für Leiderfahrung. Ja? Gut. Wie geht jetzt dieser ältere Bruder mit dieser Erfahrung um? Was macht er? Nun, die falschen Strategien. Die erste Strategie, er dreht sich weg, um den Wasserstrahl nicht ins Gesicht zu bekommen. Sehr, sehr unangenehm. Und er ergreift die Flucht. Aber das nützt ihm natürlich wenig, denn bald der Jüngere rennt hinter ihm her, spritzt ihm den Rücken voll und irgendwann befindet er sich in einer Ecke, wo er nicht mehr weiterkommt und nicht mehr ausweichen kann. Dann wird er vielleicht zur zweiten Strategie greifen und er wird den Kleinen bitten, doch aufzuhören. Er wird schimpfen, ihm Vorwürfe machen, ihn mit Worten bedrohen. Auch das nützt nichts, der kleine Bruder spritzt weiter, er wird immer nasser. Schließlich die dritte Strategie, er weiß sich nicht mehr anders zu helfen, als sich auf den Boden zu kauern, die Arme über den Kopf, um eine möglichst kleine Angriffsfläche zu bieten. Da haben wir, denke ich, die drei Bewältigungsversuche, die sehr verbreitet sind, wenn es um Umgang mit unangenehmen Dingen, mit Leid zum Beispiel, geht. Flucht ist das erste. Erste Strategie, Flucht. Viele Menschen wählen diese Lösung in ihrem Leben, die Strategie der Flucht. Eben Leidensscheu, habe ich gesagt, ist ein charakteristisches Merkmal des modernen Menschen. Es ist heute für viele selbstverständlich geworden, dass man seelische Konflikte mit Hilfe der Pharmazie löst. Beim Aufstehen am Morgen braucht man Aufputschmittel, Vitamine gegen Müdigkeiten, Arbeitsunlust, am Abend sind dann Beruhigungsmittel fällig, wegen Ärger, Aufregung und Verdruss, die man erfahren hat. Beim kleinsten Anflug von Kopfschmerzen nimmt man Schmerzmittel und schlafen kann man auch nicht ohne Chemie. Manche erleichtern sich vielleicht das Leben mit Hilfe des Freundes und Seelentrösters Alkohol. Dazu wäre vielleicht Folgendes anzumerken, bitte merken, Alkohol ist ein gutes und beliebtes Lösungsmittel für Öle, Fette und Harze, aber Probleme sind im Alkohol nicht lösbar. fertig. Probleme. Probleme sind Alkohol nicht lösig. Nun ist die Droge ja nur ein Fluchtweg unter vielen, wenn auch der gefährlichste. Viele Menschen fliehen in die Arbeit, vor den Fernsehapparat, ins unmäßige Essen, an den Spielautomaten vielleicht, in die Kauflust, Vergnügung, was auch immer. Aber alle diese Fluchtwege enden irgendwann in einer Sackgasse, in einer Abhängigkeit. Und noch etwas anderes. Sie schwächen unsere Fähigkeit, seelische Belastungen überhaupt auszuhalten. Man kann das sehr gut deutlich machen an einem Beispiel unserer Muskulatur. Manche vielleicht unter uns, eine oder andere, hat schon mal vielleicht einen Knochenbruch gehabt. Wenn also ein Bein eine Zeit lang im Gips war, man nimmt den Gips runter, dann stellt man fest, dass das Bein dünner geworden ist. Ist klar. Weil es ja lange, die Muskulatur lange Zeit nicht mehr belastet wurde, ist sie zurückgegangen. Und ich denke, auch das stimmt für den seelischen Bereich. Wenn wir seelisch nicht mehr belastet werden, weil wir jede Belastung gleich aus dem Weg gehen, werden wir immer unfähiger, Belastungen zu ertragen. Und wenn wir gleich die Flucht ergreifen, werden wir uns irgendwann in der Ecke wiederfinden, aus der wir so leicht nicht mehr herauskommen. Die zweite Strategie des Elternbruders war auflehnen. Er hat geschimpft, gedroht. Und auch das ist sehr typisch bei Menschen. Wenn sie mit Leid, Krankheit, Schmerzen, Verlust, Enttäuschung konfrontiert werden, lehnen sie sich dagegen auf. Sie meinen, es nützt etwas, wenn sie schimpfen, wenn sie bitter werden, wenn sie Groll entwickeln. Es wird dann die Frage gestellt, warum? Warum gerade ich? Warum muss das in mein Leben kommen? Ja, und interessant ist, dass gerade die Menschen, die vielleicht ein Leben lang sich überhaupt noch nie um Gott gekümmert haben, sich jetzt plötzlich daran erinnern, dass es doch da noch einen gibt, der schließlich alle Dinge in der Hand hat und der ja doch verantwortlich ist dafür, dass es mir gut geht. Und dann hebt man die Faust zum Himmel und klagt Gott an, anstatt sich unter seinen Schöpfer zu beugen. Nun, das Hadern mit seinem eigenen Schicksal, das Auflehnen, dagegen ist im Letzten immer ein Hadern mit Gott. Auch bei dem, der das Wort Gott gar nicht in den Mund nimmt, der behauptet, von Gott nichts zu wissen oder wissen zu wollen. Letztlich ist das dem Menschen im tiefsten seines Herzens schon klar, dass es da einen gibt, der Macht hat und auch die Macht gehabt hätte, in seinem Leben das anders zu machen. Und dann wird man im Herzen bitter. Und dieses Auflehnen bringt einen Menschen unter Umständen geradewegs in eine Depression hinein. Jedenfalls kann man sagen, noch nie ist Leid bewältigt worden durch Auflehnung. Hier wird es dadurch vervielfältigt. Und die dritte Strategie, auch die sehr beliebt dann, wenn man dem Schmerz und dem Leid nicht mehr ausweichen kann, dann greift man vielleicht zu der Strategie des Ignorierens. So wie der ältere Bruder eben sich zusammenkauerte und versuchte, eine möglichst kleine Angriffsfläche zu bieten, so versucht man eben auch hier, dem Leid auszuweichen, indem man sich in eine Art fatalistische Schicksalsergebenheit begibt, apathischen Gleichmut entwickelt. Oder auch, das gehört auch zur Strategie des Ignorierens, einfach die Wirklichkeit von Krankheit und Tod leugnet. Positives Denken. Wenn ich richtig denke, dann gibt es das alles gar nicht. Oder? Das hat schon die christliche Wissenschaft verkündigt und heute ist es wieder modern geworden. Positiv denken. Du musst nur einfach denken, du bist gesund. Dann bist du gesund. Ja, einfach sich. Das ist eine Form der Flucht vor der Wirklichkeit, die letztlich dann auch in einen Realitätsverlust mündet und auch zu einer deutlichen Deformation der Persönlichkeit führt. Das ist also keine Bewältigung. Also all diese Versuche, mit der Realität des Leides fertig zu werden, sind viel Bewältigung. Und ich möchte die richtigen Strategien aufzeigen, die sind exakt entgegengesetzt. An dem Beispiel noch einmal, wie könnte der ältere Bruder denn anders damit umgehen? Und zunächst einmal wäre wichtig, dass er nicht die Flucht ergreift, dass er stehen bleibt, dass er es erträgt, dass er das Wasser ins Gesicht bekommt. Das muss er tun. Das ist das Allererste, denn in dem Moment, wo er sich umdreht, abdreht, hat er schon verloren. Ja? Er kann überhaupt nur bewältigen, wenn er erst einmal es erträgt, stehen bleibt. Nicht die Flucht ergreifen. Das Zweite dann, er wird das wahrscheinlich auch nur deswegen tun, weil er einen Sinn in der ganzen Sache sieht. Also man muss sich auch aktiv mit dem Sinn einer solchen Sache befassen, einen Sinn finden. Er wird sich vielleicht sagen, nur so habe ich eine Chance, mich aus der misslichen Lage zu befreien, außerdem sieht er es vielleicht als eine Gelegenheit, es dem Jüngern zu zeigen, wer der Stärkere ist. Und die dritte Strategie, die dann wichtig ist auch, er geht auf den Bruder zu und nimmt ihm die Wasserpistole weg. Also das sind drei wesentliche, richtige Strategien. Die erste nenne ich Realität anerkennen und ausharren. Und das heißt, dass ich einfach es zur Kenntnis nehme und annehme und akzeptiere, dass es Leid gibt, es als reale Tatsache annehme, es gehört zur Wirklichkeit dieser Welt. Leiden ist real. Hart, grausam. Wir können diese Tatsache nicht ändern. Gerade da wird viel Verdrängungsarbeit geleistet, auch im Blick auf den Tod. Der Mensch wird heute kaum noch mit Sterben konfrontiert in unserer Gesellschaft. Man hat das Sterben in die Pflegeheime und Krankenhäuser verlegt. Und so kann man sich leicht vormachen oder in dieser Illusion leben, als ob Krankheit, Alter und Tod ja eigentlich etwas wäre, was nur anderen passiert. Man kann die Wirklichkeit verleugnen. Viele Menschen tun es. Sie leben so, als gäbe es das gar nicht. Als wäre das nicht eine Realität, die sie selber auch betreffen könnte. Jedenfalls ziehen sie nicht die Konsequenzen aus solchem Denken. Eine solche Verleugnung der Wirklichkeit ist bereits Flucht und beraubt uns der Möglichkeit, diese Wirklichkeit zu bewältigen. Das heißt, es geht darum, dass wir der Realität ins Gesicht schauen und standhalten. Das heißt, auf alle Fluchtwege verzichten. Ausharren in Zeiten der Belastung, aushalten von Spannungen und Konflikten, das Ertragen von schwierigen Mitmenschen, das Ertragen vielleicht auch von Schmerzen und so weiter. Alles das wird uns innere Stärke verleihen. Auch das wieder am Beispiel der Muskulatur. Nehmen wir das Beispiel des Bodybuildings. Wenn jemand versucht, also meinetwegen seine Muskulatur aufzubauen, dann muss er trainieren, das ist ganz klar. Nun, man kann aber auch falsch trainieren. Man kann auch so trainieren, dass es überhaupt keine Wirkung hat. Also nehmen wir an, er möchte seinen Bizeps aufbauen, er hat eine Hantel und er zieht die Hantel her. Das ist im Prinzip richtig. Ne? Aber er würde nach dem dritten Mal, weil es dann schon etwas mühsam wird, die Handel hinlegen, erstmal ausruhen und dann wieder mal zwei, dreimal so machen. So kann er wahrscheinlich jahrelang trainieren und es wird nichts passieren. Was muss er machen? Er muss seinen Muskel so weit belasten, dass er wirklich belastet ist, bis zur Grenze. Dass er anfängt zu schmerzen, dass er sogar versagt, sein Dienst versagt. Dann kann er die Handel hinlegen. Wenn er so macht, dann gibt es einen Wachstumsreiz, oder? Dann kommt das Blut dahin, dann kommen Nährstoffe hin und dann wächst der Muskel. Und so funktioniert das großartig, wenn man die Typen anschaut, die nicht mehr wissen, wie sie laufen sollen vor Kraft, dann sieht man, dass das wirkungsvoll ist. Okay. Ich habe übrigens nichts gegen Muskeltraining, wenn es in einem sinnvollen Rahmen gemacht wird. Aber ich denke, das kann man übertragen auf unsere geistige, auf unsere seelische Situation. Auch diese seelische oder geistige Muskulatur können wir nur aufbauen, wenn wir mehr Leidensbereitschaft aufbringen. Und deswegen möchte ich jedem unter uns, der vielleicht in einer solchen Situation steckt, wo er sehr stark unter Druck steht, vielleicht Leiterfahrung hinter sich hat, dass er einfach stehen bleibt. Ich möchte ihn ermutigen, stehen zu bleiben, standhalten, der Sache wirklich ins Gesicht schauen, damit bewusst umzugehen und nicht irgendeinen Fluchtweg einzuschlagen. Damit tut man sich nichts Gutes. Und die zweite Strategie ist dann, den Sinn entdecken und Ja sagen. Wir wissen genau, dass wenn wir einen Sinn sehen, auch in irgendeiner unangenehmen Sache, dann ertragen wir die doch viel leichter und viel besser. Wer von uns geht denn aus reiner Lust und Freude zum Zahnarzt? Kaum einer, denke ich, oder? Aber man erträgt es auch, dass da einer da so rumbohrt in den Zähnen und dass man jeden Moment darauf warten muss, dass vielleicht ein Nerv getroffen wird. Warum erträgt man das denn? Ja, einfach, weil man weiß, das ist sinnvoll, das ist irgendwie notwendig. Das bewahrt mich vielleicht vor noch schlimmeren Erfahrungen. Und so können wir sehr viel ertragen und aushalten, wenn wir einen Sinn finden in der Sache. Die junge Frau, die vielleicht jede Nacht um 3 aufwacht, weil die Nachbarin oben Klavier spielt, die wird das nicht sehr lange aushalten, oder? Weil sie sich sagt, das ist ja nicht sinnvoll. Da sieht sie keinen Sinn drin. Muss ja nicht sein. Aber wenn sie jede Nacht um 3 aufwacht, weil ihr kleines Baby gefüttert werden möchte, dann ist das doch was anderes. Das erträgt sie doch viel eher. Also, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir müssen auch Sinn finden. Natürlich muss auch das gesagt werden, dass der Sinn, wenn überhaupt, dann meist nur von dem erkennbar und verstehbar ist, der unmittelbar betroffen ist. Kann also nicht von dem anderen sagen, das ist jetzt widerfahren, weil Gott dir das und das zeigen will, Vorsicht. Das ist problematisch, so wie die Freunde Hiobs es gemacht haben. Wir können die Frage nach dem Sinn des Leides in der Welt auch nicht allgemein beantworten. Diese Frage bewegt die Menschheit schon seit es Menschen gibt. Bis heute hat es auf diese Frage keine befriedigende Antwort gegeben. Und wir müssen hier zur Kenntnis nehmen, was Wilhelm Busch so sagte, wir sind nicht die Geheimsekretäre Gottes. Das heißt, wir müssen nicht alles wissen und alles verstehen, was Gott macht. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir es glaubend und dankbar aus seiner Hand nehmen. Also wir wissen nicht alles. Ich habe aber doch, ich denke, die Bibel zeigt uns grundsätzlich einige Sinnmöglichkeiten. Ich habe einige zusammengefasst, auch im Anhang dieses Arbeitsmaterials mit Bibelstellen. Die kann man sich selber mal ansehen. Ja. Das möchte ich jetzt nicht weiter hier behandeln. Aber wenn ich diese beiden Strategien zur Anwendung gebracht habe, wenn ich also dem Leiden Stand gehalten habe, seinen Sinn entdeckt habe, es grundsätzlich bejaht habe, dann habe ich eine Grundlage dafür, die dritte Strategie einzusetzen, nämlich das Leiden anpacken. Und ich denke, das gehört auch dazu. Das ist wichtig auch für Christen. Ich denke, fatalistische Schicksalsergebenheit ist etwas, was nicht zum Christen passt. Das passt zu einem Hinduisten vielleicht oder auch zu einem Moslem, aber nicht zu einem Christen. Das heißt, wir sollen durchaus versuchen, auch etwas zu ändern an den Situationen. Wenn diese Voraussetzung gegeben ist, wohlgemerkt, dann kann ich das auch tun. Und dann sollte ich alles tun, was in meiner Macht und meinen Möglichkeiten steht, um das Leiden abzukürzen oder zu lindern. Und dann sollte ich schon zum Arzt gehen und nicht nur zu einem einen, vielleicht zu mehreren Ärzten. Dann soll ich mich schon sehen, kann ich vielleicht etwas daran ändern. Annahme des Leids und Kampf gegen das Leid widersprechen sich ja nicht. Wir meinen das manchmal, aber das ist nicht der Fall. Der Kampf setzt allerdings die Annahme voraus. Ich muss ja immer damit rechnen, dass mein Bemühen vielleicht erfolglos ist und dass jetzt diese Krankheit zum Beispiel eben doch nicht zu heilen ist. Ja gut, dann muss ich damit leben. Wenn ich vorher schon Ja gesagt habe dazu, dann kann ich damit leben. Nur das nächste dann, das wäre jetzt Thema Leiden, Enttäuschung, dann Umgang mit Angst und Sorge. Wir könnten sagen, Angst hat ein Janushaupt. Das heißt, sie hat zwei Gesichter. Sie kann, wenn sie nur geringe Intensität hat, von Vorteil sein. Sie kann sogar lebenserhaltende Funktion haben, indem sie uns dazu bringt, vor Gefahren auf der Hut zu sein. Sie kann aber, wenn sie zu stark wird, sämtliche Lebensbeziehungen stören, unsere Lebensqualität erheblich einschränken. Es ist also eine Frage der Intensität, ob die Angst vorteilhaft oder verderblich wirkt. Und das gilt sowohl im körperlichen als auch im seelischen Bereich. Ich möchte kurz einige darauf eingehen, was so die körperlichen Auswirkungen der Angst sind. Was geht im Körper vor, wenn wir Angst erfahren? Nun, das Nebennierenmark setzt eine bestimmte Menge von dem Hormon Adrenalin frei. Das wiederum wird das sympathische Nervensystem zu den verschiedensten Körperreaktionen anregen. Dadurch steigen dann diverse physiologische Messwerte an, zum Beispiel der Blutdruck, die Herzfrequenz, Herzvolumenleistung, Hautwiderstand, galvanische Hautreaktion, die Atemfrequenz, Muskelspannung, Schweißabsonderung und so weiter. Also da passiert eine ganze Menge im Körper. Wir könnten sagen, der Körper wird gewissermaßen auf Hochtouren gebracht. Er wird gewissermaßen mobilisiert, jetzt zu einer körperlichen Reaktion fähig gemacht. Wer zum Beispiel nachts erwacht und feststellt, dass ein Einbrecher im Haus ist, der wird auch als Furcht den Drüsenmechanismus in Bewegung bringen, das Herz wird schneller schlagen. Und diese Notwehr des Körpers gibt dem Menschen dann die Kraft, entweder die Flucht zu ergreifen oder sich gegen diesen Einbrecher zu wehren. Nun, das ist also ganz gut, das ist eine gute Seite der Angst, eine sehr wichtige Seite. Problematisch ist diese körperliche Reaktion aber dann, wenn unsere Angst nicht durch eine äußere, sichtbare Bedrohung ausgelöst wird, der man zum Beispiel mit Hilfe von Mobilisierung, Aktivierung begegnen kann, sondern durch innere, existenzielle, in den Gedanken verankerte Probleme. Dann passiert nämlich genau das Gleiche im körperlichen. Herz und Blutdruck reagieren ganz genauso, ohne dass der Körper diese zusätzlichen Energien braucht und umsetzen kann. Und das hat natürlich, bringt eine Gefahr mit sich, denn ein zu häufiges und unnützes Ausschütten von Hormonen wirkt sich irgendwann gegen den Körper aus, bewirkt körperliche, psychosomatische Erkrankungen. Nun etwas zu den seelischen Auswirkungen der Angst. Sind nicht weniger einschneidend wie die körperlichen. Wobei sich auch hier wieder die Angst nicht nur negativ auswirkt. Man könnte sagen, Angst schärft unsere Wahrnehmung, unsere Vorsicht und Aufmerksamkeit. Sie macht gewissermaßen intelligent, indem sie uns dazu bringt, vor Gefahren auf der Hut zu sein, uns antreibt, etwas zu gestalten, zu verwirklichen. Wenn wir da mal konkret drüber nachdenken, nicht, wann haben wir denn die größten Leistungen oft gebracht? Ja, vielleicht gerade da, wo wir unter einem gewissen Druck standen und Angst hatten, wir schaffen es vielleicht nicht. Und dann haben wir uns richtig dahinter geklemmt. Nicht? Und dann mit einem Mal hat man Sachen vollbracht, ja, ging das, dann flutscht das. Also ich glaube, bei mir ist das so jedenfalls. Ich muss mich manchmal selber unter Druck bringen, damit die Sachen mal endlich erledigt werden, die ich sonst nicht mache. Wenn ich verspreche, ich werde mal das Thema als Seminar behandeln, dann werde ich das normalerweise wahrscheinlich in 3 Jahren immer noch versprechen und noch nicht gemacht haben. Was ich machen muss und was ich mache ist, ich lege einfach einen Termin fest für das Seminar. Und dann weiß ich, jetzt muss ich dran gehen. Ja. Und spätestens also eine Woche vor dem Seminar werde ich mich dran machen. Ja. Es gibt verschiedene Stellen übrigens in diesem Seminar, wo ich jedes Mal selber wieder realisieren muss, oh, das hast du immer noch nicht gelernt, was du hier den Leuten beibringen möchtest. Ja, also die Angst wird dann negativ, wenn sie an Intensität zu stark wird. Dann vermindert sie unsere Denkfähigkeit, dann macht sie unfähig, Entscheidungen zu treffen. Wir kennen diese Erfahrung. Ich denke, Sie sollten als Lehrer dass sie auch einen Blick haben und auch ein bisschen berücksichtigen bei den Schülern. Dass in einer Prüfungssituation tatsächlich alles das, was man vielleicht am Tag vorher noch aus dem FF beherrscht hat, mit einem Mal nicht mehr verfügbar ist. Einfach nicht da ist. Blockade, totale Blockade kann da sein, geistig, dann kommt nichts mehr. Das kann die Angst bewirken. Oder man kann nicht mehr realistisch die Dinge sehen. Die Angst stellt einem alles verzerrt dar. Oder man wird so eingeengt und unbeweglich, dass man einfach nicht mehr klarkommt. Oder hyperaktiv. Manche reagieren auch mit Hyperaktivität. Man ist nicht mehr fähig, wirkungsvoll zu handeln oder zu reagieren. Angst erstickt das Verantwortungsgefühl, verhindert kreatives Schaffen und lähmt auch jede Initiative. Und wenn Angstzustände sehr lange anhalten, dann enden sie sehr häufig in einer Depression. Das sind also schon sehr gravierende Auswirkungen, sowohl körperlich als auch seelisch. Und deshalb versuchen Menschen damit irgendwie klarzukommen, das zu bewältigen. Und da kommt es eben dann auch wiederum zu Fehlbewältigung, die dann wieder neue Probleme schafft. Und auch hier möchte ich wieder drei falsche Strategien ansprechen. Typische Formen der Fehlbewältigung, ich nenne sie vermeiden, verleugnen und ablenken. Alle diese Versuche, mit der Angst, der Leere, der Sinnlosigkeit des Lebens fertig zu werden, haben eines gemeinsam, dass sie nur kurzfristig wirken. Längerfristig aber erhebliche Schäden psychischer und körperlicher Art im Gefolge haben. Die erste Strategie, Vermeidung, ist die einfachste und verbreitetste Abwehrmethode. Man meidet die angstauslösenden Reize einfach. Man geht ihnen aus dem Weg. Wer also Angst vor dem Fliegen hat, der wird dann einfach gucken, ob er nicht vielleicht mit dem Zug fahren kann oder anderweitig dahin kommt. Oder jemand, der sich vor Katzen fürchtet, der wird halt um jede Katze einen großen Bogen machen. Leute, die eine Katze zu Hause haben, vielleicht gar nicht erst besuchen. Diese Methode der Vermeidung funktioniert. Durchaus. Nur man muss eines sehen, man vergibt sich damit der Chance, die Erfahrung zu machen, dass Katzen gar nicht so lebensgefährlich sind. Das heißt, damit eigentlich auch diese Angst zu verlieren und abzubauen. Diese Möglichkeit ist ja nicht da. Und man könnte so jemandem die Garantie geben, dass er auch, wenn er 80 wird, mit 80 dieselbe Angst immer noch hat. Ja? Vielleicht noch verstärkt. Das ist eben der negative Nachteil dieser Methode. Und es kann so weit gehen, dass diese Angst sich ausbreitet auf viele andere Bereiche und dass es so weit kommt, dass ein Mensch überhaupt nicht mehr in der Lage ist, überhaupt noch die Wohnung zu verlassen, weil er vor allem Angst hat am Ende, vor Menschen, vor allem hat er Angst. Das ist dann natürlich eine massive Einschränkung und Anpassungsstörung. Dann eine zweite Strategie, die zweite Strategie heißt Verleugnung. Und diese Methode der Vermeidung, die ich eben besprochen habe, die versagt ja eben dann, wenn der angsterregende Reiz im Inneren auftaucht, von innen kommt. Dem kann ich nicht ausweichen. Wie einer Katze auf dem Weg. Dem Reiz, der aus dem Inneren auftaucht, kann ich nicht ausweichen. Dem bin ich ausgeliefert. Und da eben greift man eher zu dieser Strategie der Verleugnung. Darüber habe ich ja schon einiges gesagt, dass man zum Beispiel die Angst vor Krankheit, Unfall, Tod mit Verleugnung bewältigt, dass man so lebt, als würde man der Einzige sein, der davon verschont bleibt. Wobei dieses Verleugnen den Betroffenen selber meist gar nicht bewusst ist. Und eine dritte Fehlstrategie wäre Ablenken oder auch Dämpfen, könnte man sagen. Man lenkt sich auf verschiedenste Weise ab und dämpft damit die angsterregenden Reize. Zum Beispiel durch eine ständige Geräuschkulisse. Warum ist es so, dass manche Menschen Stille nicht ertragen können? Offensichtlich. Ja, sobald es still wird, sofort muss das Radiogerät angestellt werden, irgendwas muss laufen. Warum? Weil dann ihnen diese angsterfüllten Gefühle wieder bewusst werden, weil die dann wieder in den Vordergrund treten. Die kann man etwas verscheuchen durch eine Geräuschkulisse. Oder auch die Gewissensangst. Durch Fernsehen kann man auch ganz schön abschalten gewissermaßen und die Wirklichkeit ausblenden. Vergnügungen jeglicher Art, natürlich auch die diversen Angebote der Medizin und Psychotherapie, Psychopharmaka, autogenes Training und so weiter. Natürlich auch Drogen und Alkohol. Nun etwas über den richtigen Umgang mit der Angst, eine richtige Strategie. Alle diese falschen Strategien haben eines gemeinsam, dass sie das Angstobjekt meiden, ihm aus dem Weg gehen. Entweder direkt oder durch Verdrängen oder indem man sich ablenkt, die Angst übertönt mit anderen Reizen. Alle diese Strategien haben aber eben vor allem eines zur Folge, dass die Angst nicht wirklich bewältigt wird. diese Erfahrung, dass alle diese Methoden zum Scheitern verurteilt sind, sollten wir uns eigentlich ersparen. Wenn das wirklich alles wäre, dann müssten wir das Wort Jesu, das er gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, folgendermaßen fortsetzen, müssen wir sagen, ja, und diese Angst ist unausweichlich. Und alle eure Versuche, sie zu bewältigen, sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber so hat Jesus den Satz nicht fortgesetzt, das wissen wir genau. Er hat gesagt, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also, er hat dir eine Antwort gegeben auf die Angst unseres Lebens. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Lösung muss also offensichtlich in ihm selber liegen. Ich möchte sagen, im Wesentlichen kommt es zunächst einmal auf eines an, das ergibt sich aus den falschen Strategien, statt der Angst ausweichen, konfrontieren. Konfrontation mit der Angst. Oder mit dem Angstobjekt, besser gesagt. Konfrontation mit dem Angstobjekt. Genauso, wie sich die drei falschen Bewältigungsstrategien auf eine einzige reduzieren lassen, kann man auch hier sagen, es gibt nur eine einzige richtige Strategie, sie heißt konfrontieren. Konfrontation mit dem Angstobjekt ist die beste Methode, um die Angst zu besiegen. Natürlich muss diese Konfrontation gut vorbereitet sein, sie muss mit seelsorgerlicher Unterstützung verlaufen. Wer Angst vor weiten Plätzen hat, der sollte eben sich auf solche Plätze begeben. Wer Höhenangst hat, der muss sich in die Höhe begeben. Das kann ein harter und schweißtreibender Kampf sein, aber er bringt Erfolg. Konfrontieren ist heute auch in der Verhaltenstherapie von Ängsten die Methode der Wahl. Man hat es mittlerweile doch gemerkt. Nachdem man auch manche andere Methoden ausprobiert hat, glaube ich, ist man im Wesentlichen auf das eingeschwenkt. Natürlich ist es nicht so einfach, einen Menschen mit einer Höhenphobie auf einen hohen Turm zu bringen. Es bedarf schon einer intensiven Vorbereitung und Begleitung. Wenn ein Christ, das möchte ich nur einfach etwas sagen, was ein Unterschied ist, wir könnten ja dann sagen, ach so, wenn die Verhaltenstherapie das Gleiche macht, dann können wir ja auch zum Verhaltenstherapeuten gehen. Der hat das ja richtig erlernt, der macht das dann schon. Aber da muss man eines Wichtige bedenken. Wenn ein Christ das jetzt einfach mit Verhaltenstherapie oder durch Verhaltenstherapie lernen würde, hat er eine wichtige Erfahrung verpasst. Eine Erfahrung, die seinen Glauben reifer und intensiver gemacht hätte und die seine Beziehung zu Jesus vertieft hätte. Die hat er verpasst. Er hätte gelernt, dass er mit existenziellen Problemen auch ohne Gott zurechtkommt. Und das hätte das zur Wirkung. Sein Ego wäre damit gestärkt, aufgebaut worden. Seine Neigung, in der Zukunft wieder autonom, nämlich aus sich heraus, ohne die Hilfe und Kraft des Herrn in Anspruch zu nehmen, wäre auch verstärkt worden. Und das ist eigentlich ein Verlust, das ist ein wirklicher Verlust für einen Christen, wenn man von dem Ziel ausgeht, das Gott mit einem Christen hat, nämlich etwas zu sein zur Herrlichkeit seines Namens, zur Verherrlichung Gottes. Wenn das das Ziel ist, das ist das Ziel. Ja? Und das heißt ganz konkret ja auch, die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen am eigenen Leib, im eigenen Leben, in dem das gelebt wird, was man ist. Dann hat man hier dieses Ziel verpasst. Dann ist man hier ganz wesentlich daran vorbeigegangen und man wird sich viel schwerer tun, den Weg zu diesem Ziel wiederzufinden. Und darum ist hier eigentlich Psychotherapie, obwohl sie im Prinzip vom Reinform, möchte ich sagen, vom Geschöpflichen her, eigentlich Ähnliches bewirkt, ja? Nämlich einfach eine gewisse Umkonditionierung, ist es dennoch eine ganz, ganz andere Sache. Ja? Hat ganz andere Konsequenzen und Folgen. Nun, wenn wir das raten würden in der Seelsorge, Konfrontation mit dem Angstobjekt, dann gehört das andere eben dazu. Der Verhaltenstherapeut, der wird dem anderen helfen, durch bestimmte Entspannungsmethoden dahin zu kommen, dass er das schaffen kann. Dass er diese Angst etwas überwinden kann und es schaffen kann, sich in die Situation zu begeben. Wir werden andere Waffen einsetzen. Deswegen die zweite Strategie, mit geistlichen Waffen kämpfen. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Auch diesen Festungen, die die Angst in uns aufbauen. Es sind uns gerade von der Seite unseres Glaubens im Blick auf Angstbewältigung wunderbare Möglichkeiten gegeben. Wenn wir nur mit unseren eigenen fleischlichen Waffen kämpfen, vergeben wir uns diese Möglichkeiten. Die Schrift zeigt nämlich, dass unsere geistliche Waffenkammer nicht leer ist. Vielmehr sind wir geradezu mit Superwaffen ausgerüstet, möchte ich sagen. Geistliche Superwaffen, die heißen Glaube, Liebe, Hoffnung. Was haben diese drei Haltungen mit Angstbewältigung zu tun? Sehr viel. Glaube im biblischen Sinn heißt ja neben Überzeugung vor allem auch Vertrauen. Und die Überzeugung wird uns gegeben mehr und mehr durch das Wort Gottes, indem wir es in uns aufnehmen. Wir könnten sagen, die Bibel ist ja geradezu ein Fachbuch für Ängste. In meiner Bibel, ich habe die Elberfelder Übersetzung, da steht das Wort fürchte dich nicht in dieser Formulierung genau 64 Mal. In anderen Formulierungen sicher gibt es hunderte von Aussagen, die gegen die Furcht sprechen. Nun, das Vertrauen kann uns nur zuteil werden durch einen Akt der Hingabe. Das heißt, es gilt, sich diesem starken Heiland zu überlassen, einfach ihm zu vertrauen. Eben so wie ein Kind, sich in seine Hand zu begeben. Und ich denke, wenn wir wissen wollen und verstehen wollen, was Vertrauen ist, müssen wir wirklich nur kleine Kinder anschauen, die in einer normalen, gesunden Familie aufwachsen. Da wird man sehen, ein ganz kleines Kind hat ein absolutes, unbedingtes Vertrauen zu seinen Eltern. Oder? Für ein ganz kleines Kind ist der Vater allmächtig. Ja? Allmächtig. Er erlebt es so, meint es so. Und hat ein totales, unbedingtes Vertrauen. Also dieses kleine Kind, das normalerweise vielleicht sehr ängstlich ist, an der Hand des Vaters, wird es vielleicht in den dunklen Keller gehen oder auch durch einen dunklen Wald. Kein Problem, ist ja der Vater da. Der hat alles im Griff. Das Vertrauen eigentlich, und da tun wir uns auch schwer damit, oder? Das Vertrauen sollten wir eigentlich unserem Gott gegenüber haben. Und das sehen wir schon ein, dass das etwas zu tun hat und zu tun hätte mit unserer Angst. Ganz bestimmt. Ich habe einige Zitate, glaube ich, auch ins Arbeitsmaterial geschrieben von Martin Luther, die fand ich sehr schön. Er sagt zum Beispiel, Glaube heißt, dass einer durch ein unmögliches Ding hindurchbrechen soll. Er geht hinein ins Meer, als wenn kein Wasser da wäre, und fällt Christus um den Hals, als wenn es niemals Sünde gegeben hätte. Und das ist eigentlich des Glaubens Natur, dass er seine Kraft in Furcht, im Tode, in Sünden und allem, was einen Menschen furchtsam und verzagt macht, beweist. Wo kein Glaube ist, heißt eitel Furcht, Angst, Scheu und Traurigkeit. Also, er bezieht das ganz klar auf Furcht. Ja. Also, wenn wir bei der Angstbewältigung nicht auf das zurückgreifen, auf diese Möglichkeit, ja, dann ist uns nicht zu helfen, kann ich nur sagen. Ne. Wenn wir da meinen, wir müssen die Hilfe anderswo finden und anderswo suchen, ja, dann sind wir auf einem Holzweg. Auf einem Holzweg, der uns letztlich wegführt von Christus, wegführt von den herrlichen Möglichkeiten, die uns in Christus eigentlich schon zugedacht sind und schon gegeben sind. Und das nächste ist die Liebe. Ist auch ganz, ganz entscheidend auf Angst bezogen. Natürlich zunächst einmal die Liebe zu Gott, die sich in der Furcht Gottes ausdrückt. Man könnte sagen, Liebe, die Furcht Gottes ist die einzige Furcht, die alle andere Furcht austreibt. Und dann natürlich auch die Liebe zu den Mitmenschen. In 1. Johannes 4, Vers 18 heißt es, die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Ja. Liebe ist also immer stärker als Angst. Je größer die Liebe, desto geringer die Angst. Kann man sich sehr leicht klar machen, wir stellen uns vielleicht eine Frau vor, die normalerweise vielleicht Angst vor jedem kleinen Kläffer hat, was würde sie wohl machen, wenn jetzt ihr kleines Kind von einem Schäferhund angefallen wird? Sie würde ohne zu zögern, würde sie sich dazwischen werfen und versuchen, das Kind ihm aus den Klauen zu reißen. Sie würde gar keinen Moment an ihre Furcht denken. Warum? Weil die Liebe stärker ist als die Furcht. Und wenn die Liebe der Motor unseres Handelns ist, ja, dann hat die Furcht wenig Raum, wenig Platz. Und das nächste ist die Hoffnung. Hoffnung und Angst verhalten sich zueinander wie Feuer und Wasser. Viel Angst entsteht aus der Ungewissheit, wie die Zukunft aussehen soll. Zukunftsangst, Angst vor neuen Situationen, Angst vor Anforderungen, Prüfungen, Herausforderungen, Angst vor Krankheit, vor dem Tod. Also die Zukunft ist etwas, was uns primär Angst macht. Es ist allerdings schon wichtig, worauf sich unsere Hoffnung gründet. Hier geht es natürlich um die Hoffnung, die ihren Ursprung und ihr Ziel in der Ewigkeit hat und daher von dem Geschehen in unserer Lebenswelt nicht berührt wird. Also wenn wir diese drei Haltungen, nämlich Glaube, Liebe, Hoffnung, aktivieren, dann wird es uns auch möglich sein, uns mit der Sache, die uns Angst macht, zu konfrontieren. Und wenn wir das tun, werden wir auch erfahren, dass die Angst nachlässt. Das ist dann ein natürliches Geschehen, ja? Dass die Angst nachlässt, wenn wir mit ihr konfrontiert sind. Ja? Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Aber dass wir das können, das sollte eigentlich dadurch geschehen, dass wir eben die Möglichkeiten, die uns Gott zur Verfügung stellt, auch einsetzen. Und diese drei Superwaffen gegen die Angst, das Glauben, das Lieben, das Hoffen, werden uns nur an einem Ort geschenkt, am Kreuz. Und diesem Ort Kreuz müssen wir allerdings unsere eigenen Waffen strecken. Das heißt konkret unser Eigenleben niederlegen, unseren Selbstbehauptungswillen, Egoismus und so weiter. Nun etwas über den Umgang mit Ärger und Stress. Das ist auch sehr wichtig. Ärger gehört zum, ja? Aber wir sind schon fast, ja. Natürlich, ja. Machen wir hier vielleicht, ist vielleicht gut, ja, machen wir dann lieber hier Schluss.